So, da bin ich. Warte mal, was gucken. Pock, 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 pock. Was ist das hier? Okay. Ja, okay. So, okay, nice. Kaum geht der Stream an, ist irgendwelches Gespammer am Start, Alter. Noch bevor Modkes am Start sind. Ja. Das selbst löschen. Ja, das hat mich jetzt etwas aus dem Konzept gebracht. Ich hatte gerade irgendwas im Kopf, wo ich gedacht habe, ey, das muss ich euch mal erzählen, aber ja, komme ich bestimmt gleich wieder drauf. Ach ja, die ganzen Sachen, die ich beim Prime Day bestellt habe, sind mittlerweile da. Also die Steckdosen sind da. Die, was habe ich denn alles bestellt? Ich muss mal kurz bei Amazon reingucken. Sekunde, Leute. Ich weiß schon gar nicht mehr. Ich weiß schon gar nicht, was da alles dabei ist. Ah ja. Genau, also. Die Steckdosen. Die Milfra-Steckdosen. Der Name macht mich immer noch fertig. Die Steckdosen sind da. Das Thermostat ist da. Der Presence Detection Sensor ist da. Der Thread-Zigbee-Stick ist da. Ja. Und das andere Zeug ist nicht relevant für hier, für den Stream. Ein Problem gibt es allerdings mit den Steckdosen. Ich habe es gestern schon mal ganz kurz ausprobiert. Also ich rede hier... Das Einzige, das ich hier nach diesen Buchstaben im Stream suche. Ich habe so ein Billigpack Steckdosen bestellt bei Amazon. Für 9 Euro, nicht 39,99. Das gab es beim Prime Day für 9 Euro. Done to death, danke schön für den Sub. Für 9 Euro, weil es gab es billiger im Prime, am Prime Day. Und es gab es nochmal irgendwie 10% oder 20% billiger mit irgendeinem Coupon oder so dabei. Also 50% billiger sogar. Also ich habe 9 Euro bezahlt für 4 Steckdosen. So, was ich gestern gemacht habe, ich habe gestern mal auf die ganz auf die Schnelle im Raspberry Pi versucht, OTA zu flashen. OTA flashen hat nicht funktioniert, aber ich habe eine davon aufgeschraubt. Ich habe die jetzt hier gerade vor mir. Man sieht, glaube ich, ich muss mal kurz gucken. Wie sind die Dinger? KS 520 oder so? Ich hab's vergessen, wie die Dinger hießen. Steht da irgendwas? Hier KS 501, nicht 520. 501. Genau, es gibt nämlich Leute, die haben davon schon Bilder gemacht. So sieht das von innen aus. Und was man hier schön sieht ist, guckt mal, da ist bei mir, also bei ihm und bei mir, ist da ein alter Bekannter drauf. Hier oben. Erkennt ihr es, was es ist? Die Beleuchtung bei dem ist ein bisschen schlecht auf dem Bild. Aber das Logo kennt ihr wahrscheinlich, gell? Das ist ein ESP8266. Also das heißt, der ist prinzipiell noch kompatibel mit Tasmota. Und das ist wirklich klein, ja? Also das ist sehr integrated hier. Was ich gefunden habe, ist, die haben tatsächlich unter den... Ach, guck mal. Auf dem Bild hat er das gar nicht. Ne, Moment, das ist die falsche Seite. Ne, doch, richtig. Er hat das nicht? Okay, nice. Wisst ihr, was ich hab? Ich hab Debug-Anschlüsse auf meiner Steckdose drauf. Die sind genau hier drunter. Also entweder bin ich blind oder bei dem Modell, wo er fotografiert hat, gab es die noch nicht. Ich habe hier Debug-Anschlüsse dran. Das heißt, wenn wir Glück haben, können wir es darüber flashen. Ich zeige euch das. Wir machen heute Abend ein bisschen Bastelstream oder mal gucken, ob das heute Abend noch hinhaut. Ja. Hier habe ich Debug-Anschlüsse. Hat er nicht. Mit 3,3 Volt, RXTX, Ground und Reset. Das sollte theoretisch, außer wir müssen, sollte theoretisch zum Flashen hiervon reichen. Ich bin mal gespannt. Das gucken wir uns heute Abend mal an, ob das funktioniert, ob ich das mit einem Serial Flash Gerät geflasht bekomme. Was sein kann, wo wir echt Probleme haben werden, ist, wenn GPIO 0 ist der hier, wenn man den auf Ground machen muss, dass man flashen kann, dann wird es schwierig, weil das ist so mikroskopisch klein, das kriege ich wahrscheinlich nicht gebacken. Aber das schauen wir uns mal. Mal gucken, ob ich heute Abend noch mache. Aber ich hätte Bock, das auszuprobieren. Ja? Also flash-champen wir mal wieder ein paar Steckdosen. Aber schon lange nicht mehr gemacht. Wie gesagt, eine habe ich zusammen, habe ich auseinandergebaut. Und die sah halt wirklich ganz genauso aus. Ja, also es ist wirklich so. Außer, dass ich hier oben Debug-Anschlüsse habe und er nicht. Oder wie nennt man das? Nicht Debug-Anschlüsse, also Pins. Ja, doch, Debug-Anschlüsse. Es haben die China-Chinesen das Ganze schon mal ein bisschen ordentlicher gemacht. Ja, schade, dass es nicht OTA-flashbar ist. Oder ich habe es nicht richtig ausprobiert. Das können wir nachher ja auch mal ausprobieren. Vielleicht habe ich... Manchmal muss man das OTA-flashen ja 3-4 Mal probieren, bis es funktioniert. Naja. Aber, nur so das am Rande. Ja, ich fällt immer noch nicht ein, was ich ursprünglich erzählen wollte. Lul. Lass uns mal einen Blick in die GitHub-Trends dieser Woche werfen. Lass mich raten. AI und ein bisschen Krypto-Shit. AI, ja, geht schon los. AI. Nee. HTMLX AI Comfy UI AI, was sonst? A Server Software Reimplementation for a certain Anime Game. Ist das nicht dieses Genshin Impact Projekt hier? Wo sie nicht erwähnen dürfen, dass es damit zu tun hat. So, nicht so spannend heute. Ja, das ist seit Monaten nur AI. Das hört gar nicht mehr auf. Wobei, je nachdem, wo man guckt, also wenn man jetzt mal explizit zum Beispiel zu JavaScript gehen, dann gibt es tatsächlich wieder die 0815 JavaScript Libraries. Hier, guckt euch das an. HTMLX gibt es jetzt nicht. HTMX High Power Tools for HTML. Es, wie gesagt, es vergehen keine 3 Tage für neue JavaScript. Wobei eigentlich eher 3 JavaScript Frameworks an einem Tag. Fireship Video, das haben wir sogar, glaube ich, noch irgendwo offen. Vielleicht gucken wir das gleich. AI. Ah, nicht so spannend. Nicht so spannend. Wir haben das Fireship-Video irgendwo offen. Das Ding ist... Keine Ahnung, ich habe zu viel... Ich habe zu viel Tabs auf. Ja, ja, HTMLX. So. Chatgame. Habe ich die Woche irgendwas verpasst bei euch? Gab's irgendwas Spannendes? Ich meine, ich war fast jeden Tag on, außer gestern. Ja. Ich weiß nicht, warum sie es HTMX und nicht HTMLX genannt haben. Moin. War irgendwas Spannendes. Heise hatte mal irgendwie. Ach so, ja, eine. Ach so, ich kann ja keine Twitter-Messages mehr von mir aufmachen, weil man sich einloggen muss. Okay. Das ist so ein abgrundtief dummer Change, Alter. Das regt mich immer noch auf. Ab jetzt nur noch 4-Tage-Woche. Dazu kann ich nur sagen, sehr, sehr.
Nice.
Und natürlich.
Easy.
Easy as a fuck. Nice.
So muss das sein. Ich habe gehört, ein Kollege von mir auf der Arbeit macht jetzt auch Teilzeit. Wobei der, glaube ich, nur 90% Teilzeit macht. Also es werden immer mehr, Leute. Wir werden immer mehr. Zu Recht, ja. Wenn man genug Geld verdient, dass man gut auskommt, auch mit 4 Tagen, warum sollte man 5 Tage arbeiten? Ganz simple Geschichte, oder? Zumal man dann mehr Zeit hat, sich um seine eigenen Sachen zu kümmern. Und ich ja mit dem anderen Krempel auch noch nebenbei ein paar, den einen oder anderen Euro verdienen kann. Also insofern. Für mich ist das nach wie vor das Beste, was es gibt, Teilzeit zu arbeiten. Boah. Amerikanischer Arbeitgeber war verwirrt. Ja, der ist wahrscheinlich schon verwirrt, dass du abends überhaupt heimfahren willst. Und nicht noch bis 22 Uhr auf dem... Ja, wie auch immer man das nennt... Betriebsgelände unterwegs sein willst und dort dann irgendwelche Dinger machen möchtest. So wie man das teilweise in Videos sieht, so nach dem Motto, ja, jetzt gehen wir erst nochmal ins firmeneigene Fitnessstudio. Es ist schon 21.30 Uhr, aber wen juckt's? Und dann machen wir noch Karaoke mit den... Jetzt denke ich mir mal, alter Leute, was ist mit euch los? 16 Uhr hau ich ab, gehe ich heim, will ich nichts mehr mit der Arbeit zu tun haben. Sei denn, ich werde dafür bezahlt. Ja. Was bei uns hat man jetzt eine 39-Stunden-Woche eingeführt. Es gibt aber erstmal für ein Jahr 39,5 und erst... Ja, dann sollen sie es auch nicht 39 Stunden nennen. Das ist geil, ne? Wir führen eine 39-Stunden-Woche ein. Aber es sind 39,5. Aber wir nennen es schon mal 39-Stunden-Woche, weil unser Ziel wird ja sein, dass es 39 wird. Also so Marketing, bla bla. Oh Mann. Stunden am Tag jede Woche, korrekt, so muss es sein. Die haben den 40-Stunden-Tag erfunden. Du kannst eine Stunde hast zum Schlafen und deine Sachen zu machen, das reicht. Dann geht's weiter. Ich habe eine 30-Stunden-Woche und das hilft auch enorm. Auch wenn der Freitag kurz ist, hilft da auch enorm. Ja. Also eine Sache, die mich ja wieder hat an der aktuellen... Kurz zu heise, weil ich kann ja mein eigenes Twitter nicht mehr aufmachen. Eine Sache, die mich auch etwas... What the hell? Windows-Schriftrenderer. Ja, ClearType hat schon immer gesagt. Ja. Also eine Sache, die mich auch wieder extrem verwirrt hat, wie man sich sowas überhaupt kaufen kann, ist folgendes. Wie heißt die? FunMove oder so? Hieß der erste? Genau, also. Es gibt einen niederländischen, vermute ich jetzt einfach mal bei dem Namen, ja. Also, es gibt einen E-Bike-Hersteller, der hat seine E-Bikes gekoppelt mit einer Smartphone-App. Das ist ja allein an sich nicht so wild. Ja, das kann man ja machen, weil das über Bluetooth kommuniziert. Aber damit das über Bluetooth direkt mit dem Fahrrad kommunizieren kann, muss vorher eine Verbindung zu den Cloud-Servern hergestellt werden des Herstellers. So. Das alleine ist natürlich schon etwas fragwürdig vielleicht, aber fragt man sich, was kann da schon schief gehen? Ja, das Problem ist jetzt, dass der Hersteller wohl eventuell demnächst pleite geht oder demnächst dicht macht, die Server schließt, was auch immer. Und dann können die Leute die App nicht mehr richtig verwenden mit ihrem Fahrrad. Und wir reden hier jetzt nicht etwa damit, dass du da irgendwelche komischen Dinger machen kannst von... ja, Fahrradorten bis sonst was. Nein, wir reden hier von ganz elementaren Sachen, wie die Steuerung vom Licht und sowas. Also kannst du dann das Licht an deinem Fahrrad nicht mehr ordentlich benutzen, wenn die Server abgeschaltet werden von der Cloud, ja. So, und es steht ja auch hier drinne, die haben finanzielle Probleme und vielleicht machen sie die Server dicht. Hier. In diesem Fall würde die App nicht mehr funktionieren und E-Bikes wichtige Funktionen verlieren. Für dieses Szenario... Moment, wo steht das mit dem Licht? Habe ich das bei Golem gelesen? Irgendwo... Ja, genau. Die App... Der App-Betrieb ist allerdings Voraussetzung für wichtige Features wie die Steuerung von Licht und Geschwindigkeit. Also wer auf die bescheuerte Idee gekommen ist... dass du ein Fahrrad nur noch mit Cloud-Anbindung richtig verwenden kannst, der gehört echt geschlagen. Ich bin nicht für körperliche Gewalt normalerweise, aber in dem Fall würde ich mal eine Ausnahme machen. Ich finde an sich das durchaus in Ordnung, dass das Ding über Bluetooth lokal mit dem Fahrrad kommuniziert. Aber dass es vorher erst nochmal eine Cloud-Verbindung braucht, ist halt auch schon pipega as fuck. Und warum ist das? Weil die Hersteller alle möglich... Also sie werden das mit Security begründen oder mit irgendwelchen anderen fadenscheinigen Sachen. Warum ist das? Weil die Hersteller nicht alle loginnen wollen in ihr Ökosystem und in den Kram. Selbst wenn es zum aktuellen Zeitpunkt gar keinen Sinn macht. Die denken sich, wir machen erstmal Vendor-Login... Vielleicht machen wir dann in Zukunft noch mehr damit, ja, vielleicht haben wir dann demnächst noch, frag mich nicht, ein Skateboard oder so, was man nur damit pairen kann. Oder irgendwelche Zusatzgadgets und hast du nicht gesehen. Erstmal wird Login und dann wird sich überlegt, was machen wir jetzt eigentlich damit, ja. Und also hier sieht man mal wieder, die Idee, dass ein Fahrrad nur mit Cloud-Anbindung gescheit funktioniert, ist halt nicht so schlau. Echt, es gibt mittlerweile Maushersteller, wo du die Maus registrieren musst, Cloud-Sachen benutzen musst, dass sie überhaupt funktioniert. Das ist mir jetzt neu. Also, was mich ja persönlich schon immer richtig nervt, ist bei Nvidia. Die Geschichte, wo du jetzt neuerdings, dass du diesen Nvidia GeForce, wie nennt sich dieses Ding hier? Die GeForce X, nee, nicht das hier. Das ist ja der normale Treiber. Die GeForce Experience heißt das ja. Also die Experience dabei ist, dass du neuerdings einen Account brauchst. Wobei neuerdings ist gut, du brauchst die letzten 7 Jahre oder so schon einen Account. Aber es ging früher auch ohne Account. Und ich frage mich halt immer noch, warum braucht eine Software, wo ich lokal beispielsweise Videos capturen kann und Grafikkartentreiber-Update machen kann, warum braucht die zwangsläufig einen Nvidia-Account? Man kann Bilder hochladen und sowas. Ja, das ist okay. Aber wenn ich Bilder hochladen will zum Sharen, dann kann über diese Software, dann kann ich mir immer noch einen Nvidia-Account machen. Da brauche ich nicht standardmäßig, da muss ich nicht gezwungen werden dazu, einen Nvidia-Account zu machen. Total bescheuert. Und in dem Fall hat es die hier halt erwischt jetzt. Wenn die Server zumachen von dem Fahrradanbieter, dann geht halt die App nicht mehr und du kannst dein Licht und die Geschwindigkeit vom E-Fahrrad nicht mehr einstellen. Das ist halt auch, das ist wirklich, wirklich maximal hängen geblieben. Mal gucken, was das Heise-Forum dazu sagt. Das Heise-Forum ist am Circle-Jerken über die App, gehe ich mal von aus. Hat sich ausgehipstert, ja, wenn ich das schon... Heise-Forum ist wieder am Start. Die wollen gerne E-Mail-Adressen sammeln. Ja, das, mir ist schon klar, warum die das machen, aber aus Kundensicht und Funktionssicht ist es halt total dämlich. Man braucht gar keinen Account dafür, um um lokal Videos aufzunehmen und Screenshots zu machen und Grafikkartentreiber abzudaten. Es würde reichen, wenn ich Bilder hochladen will, wenn man dann einen Account braucht. Aber wie gesagt, das ist das, was ich gerade erzählt habe. Wir machen erstmal irgendwelche Vendor-gebundenen oder Hersteller-gebundenen Sachen. Und dann überlegen sie sich, was könnte man damit machen. Und die haben halt gelitten mit dem Fahrrad. Ja. Das ist aber schwierig. Du kannst das Unternehmen nicht dazu zwingen, das zu machen. Also an sich schon wahrscheinlich gesetzesmäßig gibt es das nicht her. Und das Zweite ist, ein Unternehmen, was kurz vor der Pleite ist, lässt sich eh schwierig mit irgendwelchen Sachen zu irgendwas zwingen. Weil die sagen sich, ey, wir sind eh pleite. Und das Einzige, was ihr machen würdet, ist es vielleicht noch ein bisschen zu beschleunigen. Also, das kannst du vergessen. Aber, ach so, ja, eine Sache, falls jemand was hat. Hier, eine Sache ist tatsächlich noch ganz gut, was auch in dem Artikel irgendwo drin stand. Es gibt auf GitHub ein Exporter für den Encryption Key, dass man keine Cloud mehr braucht. Dann gibt es quasi Custom, weiß nicht, ob man Custom Firmware flashen muss auf das Fahrrad. Großartig hat das hochgeladen. Großartig.io. Traue ich mich das aufzumachen? Der Name klingt gut. Den finde ich nice. Ich traue mich, das aufzumachen. Okay. Großartig.io. Ich finde, das ist eine richtig gute Domain. Oh, das sieht nach Web 5.0 Webseite aus. Guck mal, sogar die Partikel im Hintergrund bewegen sich, wenn man die Maus... Seht ihr das? Richtig krasse Hipster-Webseite. So, aber sieht auch ganz stylisch aus. Because change needs a secure environment. Ach, das ist ein... Das ist ein WordPress oder? Ich habe keine Ahnung. Okay, ich weiß nicht. Aber großartig hat das anscheinend großartigerweise programmiert. Da kann man die Keys von seinem E-Bike extrahieren und dann ist irgendwie auch ohne App benutzen. Das Problem dabei ist, dass das halt den 0815 E-Bike-User komplett überfordert. Sag doch mal irgendeinem Typ, der sich... Sag doch mal einem Typ, der sich ein E-Bike gekauft hat, aber jetzt nicht so Computer- und Technik-affin ist, sag dem mal, okay, anstatt einfach die Smartphone-App zu benutzen, gehst du mal vorher auf GitHub, dann lädst du dir den FunMove Encryption Key Exporter runter, dann installierst du dir Docker und startest es im Docker-Container, dann machst du den Browser auf, gehst dahin, verbindest das dann mit Bluetooth mit deinem Fahrrad, da denken die sich dann auch, keck, wait, was will der Kerl von mir? Optional, use reverse proxy, ja, ist alles klar, ne? NPM run, NPM build, das macht natürlich der 0815 nicht sonderlich Technikinteressierte, aber trotzdem, es ist super, dass es sowas gibt. Die Playlist ist unterschiedlich laut. Alternativ hat jetzt irgendein Konkurrenthersteller was dazu angeboten, aber ganz ehrlich, das ist the way to go, wenn man so einen E-Bike hat und dass man unabhängig wird von irgendwelchen komischen Kack-Cloud-Anbindungen und solche Geschichten. War das eigentlich nicht dieser Fahrradhersteller, der dir ein neues Fahrrad zur Verfügung stellt, wenn das alt... Keine Ahnung, ich habe mich nie mit beschäftigt. Das klingt an sich schon bescheuert, den Key von meinem E-Bike extrahieren. Ja, das stimmt schon. Dazu kann ich nur sagen, keck G, da hast du recht. Leute, ich habe noch ein paar 7TV-Emotes hinzugefügt. Ich glaube, ich muss jetzt auch mal mehr 7TV-Emotes benutzen. Weil mittlerweile jede Extension die Emotes der jeweils anderen unterstützt. Also FFZ kann 7TV, Better Twitch TV und FFZ und Better Twitch TV kann FFZ, Better Twitch TV, wahrscheinlich auch 7TV, 7TV kann auch sonst alles. Und da kriegt man noch ein paar zusätzliche Emote-Slots. glaube sogar über 100 mit, oder 500 oder so. Und unendlich, nahezu unendlich Emote-Slots. Ja. So, machen wir das mal wieder dicht hier. Ach so. Lass mich gerade noch mal kurz gucken, was der aktuelle Trend in der .NET-Welt ist. Avalonia trendet. Ja, haben wir uns letztens angeguckt. Ich fand's nicht schlecht. Wenn vielleicht auch noch die ein oder anderen Controls fehlen, zum Beispiel ein WebView wäre ganz cool. Klar, man kann auch immer noch einen externen Browser öffnen, aber ein WebView wäre schon sehr nice. Und nicht als Third-Party-Add-on. Ich gette aber auch, dass die das nicht wollen, weil das ziemliche Abhängigkeiten mit sich zieht. Nach sich zieht. Ja. Die wohl verbreitetste .NET Library, um Sachen zu overengineeren. Maui trendet, das verstehe ich nicht, warum Maui trendet. Ich mag Maui überhaupt nicht. Terminal GUI, Cross-Plattform Terminal UI Toolkit. Okay, nice. Was können die so? Das sieht ein bisschen aus wie N-Curses. Sowas. Okay, das ist quasi N-Curses für PowerShell oder sowas. Für Windows. Oder ist es Cross-Plattform? Dann ist es N-Curses nachgebaut für alles andere als Windows. Also für inklusive, hier, Windows, Mac, Linux. Ja gut. Warum nicht, wenn man sowas mag? Ich mag so Terminal UIs nicht. Ich mag CLI-Tools, die man ordentlich benutzen kann, aber keine Terminal UIs. Unity-Zeug. Machine Learning Unity, Blazor-Gedöns, Message-Bus. China-Chinesen-Zeug, keine Ahnung. Leaky Office Tools und Revoke Message Pager. Ah, ein Hex-Editor für WeChat. Okay, das ist China-Chinesen-Zeug Deluxe. Torrent-Tracker, die wir selbstverständlich alle nur benutzen, um Linux-Distributionen runterzuladen. Obviously. Avalonia Examples. Space Station 14. Okay, Leute, wenn ihr ein Game macht, wäre halt Screenshots extrem Pog. Was ist das? Space Station 14. Was von gehört. Gartenkralle, dankeschön für den Sub. So, dann haben wir einen Discord-Chat-Exporter. Okay, das klingt mal nach einem sinnvollen Tool. Man kann Chatlogs exportieren aus Discord in einen File. Na, wer weiß, ob man der Chat irgendwie verschwindet, Discord irgendwann mal was löscht. Auch zum besser durchsuchen und alles. Das finde ich tatsächlich mal eine sehr sinnvolle Geschichte. Wie benutzt man das? Wie benutzt man das ordentlich? Also was... Wie? Maintenance Mode, okay. Wie benutzt man das richtig? Wie funktioniert das? Ah, man muss irgendeinen Discord Authentifizierungstoken oder so reinbauen. Na ja, gut. Vielleicht braucht man das mal. Bitwarden Mobile App? Fast Shit Hub für die China-Chinesen. Polly ist nice. Das habe ich auch schon ein paar Mal verwendet. Power Tools. Ja, okay. Ich find ja immer gut, wenn man sich die C-Sharp und .NET Trends anguckt, dass es nicht zu 90% Machine Learning ist. Weil ansonsten sind die GitHub Trends Machine Learning, AI, Machine Learning, AI. Bisschen Krypto-Zeug manchmal, AI. Windows finally gets native RAR Support. In der heutigen Zeit, wo kaum noch einer RAR verwendet. Leute, wann habt ihr das letzte Mal ein RAR-Archiv gebraucht? Erzählt mal. Also ich vermute mal, dass es bei mir noch nicht ganz so lange her ist, weil ich mir letztens ein paar Sachen von archiv.org runtergeladen habe. Und da waren Sachen in RAR drin, also vielleicht 2-3 Monate her. Aber insgesamt ist RAR-Archiv schon recht rar, ja. Usenet, ah, das bestimmt auch noch für Linux-Distribution, oder? ZIP. Ja, ganz ehrlich, es ist immer noch 95%, dass es eine ZIP-Datei ist. Deswegen ist es auch richtig gut, dass Google jetzt als Top-Level-Domain .zip hat, um noch mehr die Leute zu scammen. WinRAR, beste Anschaffung, der Kauf hat sich gelohnt. Naja, das ist eine Software, die hätte man sich vor 20 Jahren kaufen können und heute immer noch benutzen. Ich weiß nicht, wann gab es denn WinRAR Version History? Wann gab es denn da die letzte Version von? Moment, was? Vor 2 Monaten? Ich hätte jetzt gedacht, die letzte WinRAR-Version ist von sonst wann Urzeiten. The fuck? Guck mal hier. Das wird sogar noch regelmäßig. Okay, man muss sagen, seit 2013 ist ein bisschen weniger passiert. Da sind immer ein paar Jahre dazwischen, aber. Die hätten Taso. Ja, das wäre praktisch gewesen. TGZ. Da habe ich tatsächlich mehr als RAR-Files. Written in C++. Ja, das wundert mich nicht zur damaligen Zeit. Ja. WinRAR. Kennt noch jemand von euch WinAce? Das erste, was du über Google findest, ist WinAce Serial Key. Ja, geil, das filtert Google. Google macht sich mal Mühe, das irgendwie rauszufiltern. Kennt dieses Ding noch jemand? Das war. Ich weiß nicht, ob Wikipedia überhaupt einen Eintrag hat, ja. Das war zu Zeiten, als man sich noch Sicherheitskopien aus dem Internet runtergeladen hat, vor 15 bis 20 Jahren. Sehr vor 20 bis 25 Jahren war das sehr angesagt als WinRAR-Alternative. Und das letzte Stable Release ist da allerdings schon 2007 gewesen. Das wird nicht mehr weiterentwickelt, okay. WinAce. Nur Sicherheitskopien, immer. Ich habe nie was anderes als Sicherheitskopien runtergeladen. Ja, das sieht ein bisschen so aus, aber ich meinte die Windows-Version davon. Und WinAce. Also, YouTube ist ganz.
It finally happened.
Ganz der Meinung, wir müssen das hier angucken, aber das interessiert mich nicht. Das gibt einen Trick, wenn man bei YouTube das Video anklickt und gleich wieder schließt, dann sollte YouTube checken, ja, dass man das nicht sehen will. Haben wir noch Tabs? Ja, gibt noch ein paar. Guck da, ich hab noch welche. Ups, remove. Es sind noch nicht alle Tabs leer. Ich kann noch welche aufmachen. Und ich habe ja auch genug RAM. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt ein Limit gibt. Also aktuell habe ich ja noch viel zu viel RAM frei. Guck mal, 10 GB von 64, das ist ja nix. Da müssen wir müssen, Sekunde Leute, ich muss mal eine VM starten. Bisschen RAM. Ihr wisst doch, wie das unter Linux so ist und unter Windows gilt das gleiche. Nicht benutzter RAM ist verschenkter RAM. Man kann auch Rechtsklick kein Interesse wählen. Nee, kann man nicht, weil das geht nur, wenn man eingeloggt ist. Unused Tabs werden einfach gefreezed. Oh, das ist aber sad, gell. Ich wollte eigentlich mein RAM ordentlich benutzen. Oh, guck mal. Es gibt neue Go-Version. Was gibt's denn Neues in Go? Go-Release. Was haben wir denn hier? Release History. Es gibt ein neues Go-Release. Und zwar wann? Ne, irgendein Minor-Release, was nicht weiter juckt. Oh, dann. Das ist ja langweilig. Oh, machen wir mal kurz Update. Dann starte ich die VM neu. Was zum Teufel ist NVG-Look? Chatke, was habe ich da installiert? NVG-Look? GitHub. Was ist das? Ah, GTK-Settings und sowas. Okay. Es hat bestimmt seinen Grund, warum ich NVG-Look versus Alex Appearance genommen habe. Wahrscheinlich, weil Alex Appearance irgendwie nicht richtig... Ah ja, ich weiß warum. Weil Alex Appearance den Mauszeiger nicht ändern konnte, aber NVG-Look schon. Ja, wir haben ab und zu schon die ein oder anderen Videos von ihm geguckt. Aber es ist nicht so, als würde ich jetzt da jedes Video verfolgen. Wir hatten es ja letztens davon, welche deutschsprachigen so IT-Channels ich gucke. Und ich muss sagen, ich bin immer noch der Meinung, dass Algorithmen verstehen, beziehungsweise Florian, dass das der beste Channel ist im deutschsprachigen Raum. Allerdings sind halt auch viele Videos sehr spezifisch, wo ich sagen muss, gut, da interessiert mich das Thema dahinter halt nicht. Aber wenn ich eins gucke, finde ich, sind das mit Abstand die besten Videos. Morpheus gucke ich auch ab und zu noch, wenn es ein Thema ist, was mich interessiert. Aber ansonsten... Ich will da jetzt keinem Unrecht tun, von dem ich vielleicht vergesse. Ich gucke bestimmt die ein oder anderen Videos sonst noch. Von... Wie heißt der Kevin Chomik oder so? Gibt's noch? Von dem haben wir auch ein paar geguckt. Ich weiß leider nicht genau, wie er heißt. Bevor ich lasse es mit Aussprache. Ich hab's mir nicht gemerkt. Von dem haben wir auch ein paar Videos letztens geguckt. Wo er aus Spanien Homeoffice gemacht hat. Native Web ist auch Pork. Native Web gucke ich immer gerne. Ja, ja, das stimmt. Wobei ich das nicht so wirklich dazu zählen würde. Die anderen machen ja auch so ein bisschen. Ja, so IT-Lifestyle, kann man das so nennen? Weiß nicht. Die erzählen dann auch mal, okay, wie ist das so, Homeoffice aus Spanien zu arbeiten oder beste Entscheidungen in meinem Job und sowas. Und Native Web macht halt wirklich immer nur ganz, ja, fachlich bezogene, gut gemachte, meistens Frontend-bezogene Technikvideos. Aber die gucke ich gerne an, ja. Hacken mit ChatGPT, Alter, jetzt übertreibt's halt. Ich habe keinen Bock auf die ganzen AI-Videos mehr, mir reicht's irgendwann. Ich bin wirklich komplett gesättigt, was AI-Videos angeht. Weiß nicht, wie es euch geht, aber ich guck mir vielleicht eine Woche noch zwei Videos an zu dem Thema. Aber das war's. Rest ist, das meiste ist auch einfach nichts Neues, sondern nur quasi so Rehash von den Videos, die es schon gegeben hat. Hat er mal vielleicht wieder ein Tieren-Menschen-Automation oder sowas? Das haben wir schon geguckt. Ja. Okay, Chat. Bevor wir anfangen, uns ein paar Videos reinzuhauen. Gab's die Woche noch irgendwelche anderen spannenden Sachen? Was brauche ich GTK auch, wenn ich einen anderen Window-Manager nutze als GNOME, ja? Das ist die UI-Library, eine der möglichen UI-Libraries, in der du grafische Anwendungen unter Linux erstellen kannst. Und wenn eine Anwendung auf GTK aufbaut, dann brauchst du immer GTK, egal ob du GNOME verwendest oder nicht. Das ist so, wie wenn du Windows Forms benutzt im Endeffekt. Oder sagen wir, wenn du WPF benutzt. WPF ist das bessere Beispiel, weil Windows Forms ist ja teilweise sogar direkt in Windows integriert. WPF aber nicht. Ja, das ist so, wie wenn du WPF benutzt. Wenn du WPF benutzt, dann ist das ja auch die UI-Technologie. Gut, du kannst, das ist ein doofes Beispiel, weil du kannst sie nur unter Windows laufen lassen, aber... Ja, sagen wir, du hast eine Anwendung in Avalonia gemacht, dann brauchst du logischerweise auch Avalonia. Also nicht installiert, aber halt für dein Programm, um es zu kompilieren. Was war das Fazit von dem diesjährigen Prime Day? Ich glaube, ich habe irgendwie 300 € oder so ausgegeben und wahrscheinlich ein paar ganz günstige, sinnvolle Sachen gefunden. Auf der anderen Seite allerdings auch wieder nicht so toll, weil wahrscheinlich werde ich die Dinger nicht brauchen, ja. Ich habe mir einen super billigen Pack flashbare Steckdosen, also wahrscheinlich flashbare Steckdosenleisten wieder gekauft. Einen Heizungsthermostat und sowas. Einfach zum Basteln, nicht weil ich es wirklich brauche. Ich glaube, das einzig wirklich Sinnvolle, was ich mir gekauft habe, ist ein Bosch Professional Tape Measure. Also so ein Maßband, so ein Teil zum Ausziehen. Das ist ja, da habe ich nur so ein billiges IKEA-Ding und da wollte ich schon längere Zeit mal ein gescheites. Ja, und der neue Zigbee-Stick, den werde ich auch benutzen. Hast du schon mal mit Elasticsearch gearbeitet? Ja, habe ich. Wir hatten auf der alten Arbeit ein Elasticsearch-Cluster für Logs, sowohl Systemlogs als auch Anwendungslogs. Und ich bin mir aber gar nicht mehr sicher, was da alles noch oben. Da war dann. Wie nennt sich das? Elk, oder? Elk-Stack? Ist das nicht so? Logstash, ja, genau. Ja, ich erinnere mich. Kibana. Genau, ja. Die Kombination hatten wir. Elasticsearch, Logstash, Kibana. Der Elk-Stack. Filebeat hatten wir auch. Ja, genau. Ich erinnere mich. Das Ding ist aber, ich habe damals nicht viel damit gemacht. Also ich weiß, dass wir. Warte mal, die Musik ist viel zu laut. Warum? Anzeige. Aber ich habe damit nicht viel gemacht. Das Einzige, was ich bei uns bei Elasticsearch mitbekommen habe, ist, dass der Elasticsearch Support Kacke ist. Wir hatten ein paar Mal das Problem, dass unser Cluster irgendwie keine neuen Nodes mehr aufnehmen konnte. Und der Elasticsearch Cluster irgendwie, keine Ahnung, sich auf jeden Fall auch nicht mit Ruhm bekleckert hat. Und es ewig teilweise Wochen gedauert hat, bis sich da irgendwas getan hat. Wie ist eure Erfahrung mit Elasticsearch? Oder fragst du jetzt für den Fall der Fälle, weil du es einsetzen willst und nicht genau sicher bist? Also, das Einzige, was ich von Elasticsearch wirklich noch im Hinterkopf habe, ist, dass es ein ziemlich komplexes Setup ist. Ich habe, wie gesagt, ich habe es nicht selbst installiert, ich habe es auch nicht selbst administriert und betrieben, nur so vom Beobachten, ja. Dass es wohl ein sehr komplexes Setup sein muss und wo man sich wirklich fragen muss, ob sich das echt lohnt. Gibt ja mittlerweile auch schon ein paar Alternativen. Also, ich weiß, dass beispielsweise von den Grafana-Leuten gibt es ja Loki und Promtail, heißt das, glaube ich, für Logs. Das ist natürlich nicht mit einem vollwertigen Elasticsearch zu vergleichen, sage ich jetzt mal, ohne dass ich jetzt direkt einen Vergleich machen könnte. Aber wenn Log einsammeln das ist, was du machen willst, dann ist vielleicht das die simplere Alternative. Und was gibt's denn sonst noch? Was gibt's denn sonst noch für? Gibt ja so zwei, drei größere Sachen für Log und Full-Text Search und sowas. Was gibt's denn sonst noch? Splunk gibt's noch? Ja, genau. Graylog? Ja, sagt mir vom Namen her auch was. Also Splunk kenne ich, das wo ich jetzt aktuell arbeite, haben die das. Ich muss sagen, sonderlich gefeiert habe ich die Software bis jetzt aber noch nicht. Grep ist immer noch die beste Lochauswertung. Gut, ich gebe zu, der Vergleich hinkt. Es geht nicht über mehrere Rechner, es geht auch nicht über terabyteweise Dateien gescheit und Kontext aus den Logs kannst du da auch nicht erkennen. Aber trotzdem, auf die Schnelle ist Grep immer noch das Beste. Oder Cat gepiped in Grep. Auch wenn dann die ganzen Linux-Hardcore-Leute wieder ankommen und sagen, useless use of cat, aber manchmal baut man sich halt seine Befehle so zusammen. Also das ist ganz, ganz böse. Also wenn ihr mal irgendwie so einen richtigen Linux-Hardcore-Fanatiker triggern wollt, dann macht ihr sowas hier. Cat plup.cackle grep nach 1 zum Beispiel. So. Dann wird er euch sagen, ha lull, warum, was ist hier los? Useless use of cat. Mach doch so, das geht doch auch. Ja, das geht auch. Aber oftmals baut man sich ja seine Befehle so zusammen und dann ist es einfach einfacher, anstatt es eine halbe Stunde rum zu editieren. Ne? Vielleicht sollte ich die Datei mal wieder löschen, sonst habe ich wieder so viel sinnlose Dateien rumliegen. Habe ich eigentlich schon rebootet jetzt nach dem Update? Hat er alles geupdatet? Ich glaube, ich habe noch nicht rebootet. Da können wir mal kurz den Pepo Happy Background bestaunen gleich. Also grep minus L, also groß L kriege ich nicht zusammen, was das heißt. Minus I ist case insensitive und minus R ist recursive auf das komplette Dateisystem. Pog? Nee. Nicht Pog. Max. Null. Okay. Exzellenter Hintergrund. Pepo ist gerade am Essen. Ich trinke auch mal was. L-Liste Datei mit minus groß L ohne Ach so. Ja, was macht minus groß L? Ohne den Pfad oder was? Ach, nur den Pfad. Gestern erstmal Standing Desk zu Hause aufgebaut. Beste. Also du hast wahrscheinlich einen höhenverstellbaren Schreibtisch, ne? Nicht extra einen, wo man nur standen kann. Ich habe ja auch einen höhenverstellbaren Schreibtisch. Ich muss sagen, ich verwende das Stehen weniger als ich sollte. Obwohl ich alles extra so vom Setup gebaut her habe, dass die Kabel lang genug sind und sowas. Und ich habe hier sogar hier neben am Tisch das Ding liegen zum Runterfahren. Aber ich bin zu faul. Mit der Kurbel hätte ich noch weniger Bock gehabt. Hätte ich noch weniger Bock gehabt, das zu machen. Exzellente Backgrounds. Übrigens, wenn euch die Hintergründe gefallen, ne, die gibt's auf GitHub. Pepo, White Pepo Happy Background. Da habt ihr die ganzen Bilder. Und es gibt einen Pepo, die hat der Rackman gebaut, hier Credits. Es gibt einen Pepo für jede Tageszeit, ja. Mittagessen Pepo, Keks-Ess Pepo, Arbeits Pepo, Energy Booster Pepo, Hintergrund, um weitere Hintergründe zu machen. Frühstück Tee Pepo, nur oder Kaffee, warmer Kaffee Pepo und die Dinger hier. Aber das Ganze noch zum Sonnenaufgang. Dann träumt er von komischen Sachen und schläft. Und da geht die Sonne unter, da geht er Zähne putzen und da guckt er YouTube und da geht er ins Bett. Ja, gut zu wissen, also wenn ihr Ideen habt für noch mehr Backgrounds, Leute, dann schickt's am besten hier oder im Discord an den Rackman, der macht das. Und dann haben wir noch mehr nice Pepos. Ich könnte auch noch ein paar mehr gebrauchen, ja. Also. Immer nice. Ja. Das war mit Fee, ja, du kannst benutzen, was du willst. Also, die Bilder sind ja unabhängig von unserem komischen Backgrounds, Set Backgrounds Skript. Das musst du ja nicht verwenden. Du kannst die Bilder. Man kann die übrigens auch unter Windows verwenden. Man muss die nicht zwangsläufig mit unserem Change-Skript verwenden.
So sieht's aus. Ah, ja. Okay, dann schauen wir uns mal auf YouTube um, was wir uns da so geben können. Warum ich gestern nicht on war, und ganz kurz, ich habe eine Runde Jagged Alliance oder Jagged Alliance 3 gespielt. Seit Jahren mal wieder ein ganz gutes Game in dieser Serie. Eine kurze Runde, irgendwie 6 Stunden oder so am Stück. Aber es kommt für mich bis jetzt noch nicht ganz an den zweiten Teil dran. Der zweite Teil hatte einfach so viele Pock-Sachen drinne. Aber es ist auf jeden Fall mal wieder ein ganz gutes Taktik, rundenbasiertes Taktik-Game. Ich spiele das heute immer noch ab und zu, ne? Plants vs. Zombies ist... Es ist so verkackt worden, ganz ehrlich. Der erste Teil war richtig gut. Man hätte einen mega geilen zweiten Teil machen können. Was haben sie gemacht? Ein Smartphone-Only-Game mit Pay-to-Win-Mechanics. Und das ist schon lange her. Das heißt, das kommt auch nicht mehr für eine andere Plattform. Ja. Und sie haben jetzt ja versucht, einen dritten Teil zu machen und das ging halt komplett in die Hose. Das ist halt so schlimm. Der Plants vs. Also Plants vs. Zombies 3, also dieser Versuch, was sie da versucht haben zu releasen, ja. Das sieht schlechter aus als der erste Teil. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Das sieht einfach. Das sieht einfach schlechter aus als der erste Teil. Okay, es sieht jetzt schon mal besser aus als ganz am Anfang. Aber es hat überhaupt nicht mehr optisch, überhaupt nicht mehr den Charme von der Grafik des ersten Teils. Ich bin mal gespannt, wann das rauskommt. Ich freue mich, dass es einen zweiten Teil gibt. Alan Wake war jetzt ja, sagen wir mal, nicht so die große Stärke, das reine Gameplay. Ich glaube, viele Leute haben das Spiel nie beendet, weil ihnen so das Gameplay an sich nicht gefallen hat. Aber ich fand die Atmosphäre, die Story, das Storytelling und Auch die Hintergrundgeschichte und wie sie, alles drumherum. Ich fand Alan Wake extrem nice. Aber ich muss sagen, ich mag auch die ganzen Remedy-Games. Was heißt die ganzen? So viele haben die ja nicht gemacht. Ich meine, was haben die für Games gemacht? Wir haben Max Payne, Alan Wake, Dingsbums hier, das mit dem Hobbit. Quantum Break hieß das, glaube ich. Und dann haben sie letztens dieses Control? Ja, Control hieß das. Control war das einzige Remedy-Game, was ich nicht durchgespielt habe. Unterschiedlich. Aber Penne oder Fuseli, wie auch immer die ausspricht, aber auch schon Spaghetti, alles Mögliche. Ja. Also ich habe außer Control habe ich alle Remedy Games gespielt. Und ich fand die alle ziemlich gut. Also Control habe ich nicht durchgespielt. Warum ist das Stream eigentlich 1080p 48 FPS? Weil es der beste Kompromiss ist aus Bandbreite und Flüssigkeit. Manche Leute gehen sogar so weit und machen den Gameplay in 900p 48 FPS. Dann hast du quasi für die Einzelnen noch bessere Kompression. Also das Bild sieht einfach da noch ein bisschen schärfer aus. Oder weniger Kompressionsartefakte. Aber ganz ehrlich, ich finde das eine gute Kombination. Ja, genau. Jetzt im Desktop-Betrieb ist es eh vollkommen egal. Ich muss übrigens gerade mal gucken, ob ich... Ja, ich habe die Bitrate wieder runtergemacht. Weil wenn ich irgendwelche Gaming-Sachen mache, dann mache ich ja hier hoch auf 7900. So, was können wir uns denn auf YouTube jetzt mal zu Gemüte führen? So. I hacked this firmware and found something concerning. Ey, wenn das nicht G-Bait ist, der Titel. I made a 32-bit computer inside... Moment, what? Okay, das ist mir, glaube ich, zu harte Kost am Anfang. HTMX in 100. Der heilige Retro-Gaming-Kral. Okay, das können wir uns angucken. Das davor, ich habe gar nicht richtig hingehört. Ja. Ist es. Okay. Dann hören wir uns das doch mal an.
Das ist Mister, ein Gerät, das
Mister.
Alte Rechner und Spielkonsolen zu 100% exakt...
Ja, alte Spielkonsolen wie die Wii bestimmt nicht, weil das der Wii-Sound im Hintergrund war.
Nachbilden. Guck mal hier, das ist Mister, ein Gerät, das alte Rechner und Spielkonsolen zu 100% exakt nachbilden.
Super Nintendo, ja. Super Nintendo dürfte wahrscheinlich somit das höchste der Gefühle sein, oder? Ich weiß nicht, was das Ding sonst noch kann, aber viel... Das, also, der Unterschied ist, also ich kenne das Teil so vom Lesen. Ich hab keins, ja. Wobei, ich laber gar nicht. Wahrscheinlich erklärt das direkt im Video. Ich muss jetzt gar nichts erzählen. Monopol, dankeschön für den Sub. Und der Gelegenheit gerade mal gucken, dass ich nicht wieder die Hälfte übersehen habe. Nee, habe ich nicht.
Das Krasse ist, das ist kein normaler Computer oder es ist vielleicht auch gar kein Computer, sondern ein sogenanntes FPGA. Größter Unterschied, anders als bei normaler Emulation soll es viel weniger Lag geben, also viel weniger Verzögerung. Zwischen dem Drücken ja. eines Controller-Buttons und der Reaktion des Spiels. Das werde ich gleich ausprobieren im Vergleich mit der guten alten Emulation auf einem Raspi 4. Dazu hatten wir schon mal Videos. Und ich frage mich selbst, merke ich den Unterschied? Wir probieren das erstmal mit Super Mario World aus und ich bin selbst sehr gespannt, ob sich der ganze Aufwand mit dem FPGA-Zeug überhaupt lohnt.
Ich glaube, ich predikte jetzt einfach mal, was da rauskommt. Ich gehe davon aus, für Leute, die es pur so nah wie möglich am Original wollen, ist diese FPGA-Geschichte nice. Für alle anderen würde ich sagen, ist ein Emulator, eine Emulator-Kiste trotzdem das Bessere. Einfach weil du mehr Plattformen drauf abbilden kannst. Und wahrscheinlich, weil du schlicht und ergreifend mehr Features hast drumherum. Und die Ausgabe auf dem modernen Bildschirm vielleicht sogar einfacher ist und besser funktioniert.
Naja, gut. Wir haben auch noch Pascal am Start. Der ist sowas wie ein Pro-Gamer, hat mal Haupt...
Solange es sich Hector Pascal Twitch ist.
...und spielt Fighting-Games. Das ist so jemand, der sehr sensibel auf solche Sachen reagiert. Mal gucken, ob er das erkennt, wenn ich es nicht erkenne. Über das Technische weiß Dennis Bescheid. Der hat den Mister nämlich schon auf Herz und Nieren getestet und wird mir das alles erklären. So, jetzt aber direkt ausprobieren, ob ich einen Unterschied merke. Bleibt dran.
Oder Turbo Pascal.
Hackerin, liebe Internetsurfer, herzlich willkommen hier bei... Dieses Video wird gesponsert von Intel Vipro. Wenn ihr jetzt denkt, ich kenne Intel Core, Celeron, Pentium, aber was?
Vipro, ist das nicht diese Remote-Management-Geschichte von Intel? Oder bringe ich das jetzt durcheinander?
Das ist Vipro, da kann ich euch helfen. Vipro ist eine Plattform für Unternehmensrechner.
Okay, nein, ist es nicht. Wie nennt sich das Ding von Intel, diese Remote-Management-Steuerungsgeschichte, die schon für viele Sicherheitsprobleme gesorgt hat? Das heißt, glaube ich, Intel Management Engine oder sowas.
Wenn da Intel Vipro draufsteht, wisst ihr nicht nur, dass da mehr als genug Rechenleistung drin steckt, sondern auch, dass ihr die Rechner bootet, weil die User beispielsweise kaputte
Werbung Ende.
Ich fange jetzt einfach mal an zu spielen. Also ich weiß wirklich nicht, welches von den beiden Super Mario Worlds Raspi ist und was.
Okay, links ist der Mister und rechts ist der Raspberry Pi. Ich glaube, im direkten Vergleich erkennt man es wahrscheinlich ganz gut. Dass die Farben ein bisschen unterschiedlich sind, ich glaube, da muss man sich jetzt nicht keine Gedanken machen. Das liegt wahrscheinlich weder am Emulieren und nicht am Nicht-Emulieren, sondern am Winkel, wie die Monitore aufgenommen werden.
Mister, die Controller haben wir natürlich über Kabel angeschlossen, damit wir nicht noch zusätzliche Verzögerung einbauen. Also es fühlt sich extrem direkt an. Wenn das der Raspi ist, kann das eigentlich nicht geschlagen werden, weil das fühlt sich super direkt an. Also da habe ich irgendwie überhaupt nichts auszusetzen. Dann probiere ich jetzt mal das zweite Gerät aus. Oha. Gut, das fühlt sich genauso direkt an.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich dachte jetzt schon, wunderbar, es kommt, oha, ich merke sofort den Lag, aber nein, es fühlt sich genauso
diese
direkt
Animation,
an. In dieser Overworld-Karte, da laggt es aber auch auf dem Super Nintendo selbst ein bisschen, wenn du drückst, ne?
Das fühlt sich genauso direkt an. Diese Animation, diese Aufpixel-Animation, die sah irgendwie falsch aus. Also ich spüre zwar keine Latenz, aber irgendwie wirkt das auf mich eine Art und Weise ruckelig. Doch, ganz klar. Ja, nee, ich glaube, das habe ich mir nur eingebildet. Auch das Ruckeln sieht genauso aus. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich könnte jetzt nicht sagen, das hat eine Verzögerung, das hat keine Verzögerung. Ich merke das nicht auf Anhieb. Was ich jetzt mal probiere, ist, dass ich hier super gleichzeitig bei beiden Gamepads den X-Knopf zu drücken, um zu gucken, ob ich das irgendwie erkennen kann.
Habt ihr eine Empfehlung für einen SSH-Client für Windows Multi-Tab Sessions? Wie wäre es, wenn du einfach das ganz normale Windows Terminal benutzt? Weil Windows hat mittlerweile einen SSH-Client dabei. Du kannst einfach das ganz normale Windows Terminal benutzen hier und dann sagst du sshkackle.com und dann funktioniert das. So hier. Ja. Machst einen neuen Tab auf. Und noch besser das Ganze natürlich mit WSL. Nehm das ist mittlerweile bei Windows dabei. Kann mehrere Tabs. Und SSH ist auch dabei. Also es gibt eigentlich gar kein, du brauchst eigentlich gar nichts Zusätzliches mehr. Finger weg. PowerShell selbst sagt, aber um einfach SSH einzutippen, reicht's ja schon.
Bei beiden Gamepads den X-Knopf zu drücken, um zu gucken, ob ich das irgendwie erkennen kann, dass es da einen Unterschied gibt.
Ich habe keinen Unterschied gesehen. Ja, doch, links war ein Ticken schneller, wobei es halt auch einfach sein kann, dass er nicht exakt synchron gedrückt hat, ne? Also.
Ich hatte das Gefühl, dass es da eine Idee früher da war. Ich würde dazu tendieren zu sagen, dass das FPGA ist und das ist der Raspi. Ich würde dann jetzt aber mal an den Profi weitergeben. Wie fühlt sich das an?
Erste Sekunde fühlt es sich gut an.
Hast du schon mal gespielt?
Ich habe das schon 300 Mal durchgespielt. Deswegen gucke ich gerade so, was sind die Stellen, die man eigentlich blind spielt? Und klappt es, wenn ich es blind spiele, trotzdem? Und wenn es nicht klappt, dann muss ja eine kleine Verzögerung sein, weil an mir kann es nie liegen.
Verstehe.
Es fühlt sich richtig an. Allerdings brauche ich jetzt den Vergleich. Ja, mach mal.
Das ist schon. Hör mal auf, Leute, mit Ober-X-Term. Grausam. Das haben wir auf der Arbeit. Ich mag das überhaupt nicht. Das fühlt sich an wie eine Software von 1998.
Der ist schneller. Der ist direkter.
Das hatte ich ja auch schon gesagt.
Gerade wenn ich hier mich so ganz schnell hin und her mal bewege und so, das fühlt sich nicht an, als würde er irgendwie hinterherziehen.
Aber es ist nicht so, dass man denkt, wow, was für ein krasser Unterschied.
Das ist komplett spielbar und ohne Probleme und du kannst dann deine coolen Tricks machen. Ich glaube, wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann würde ich mir jetzt diesen hier greifen.
Ja, ist ja auch meine ja. These. Okay, dann würde ich jetzt sagen, dann lass es mal auf Street Fighter 2. Das ist ja auch so dein.
Ich spiel's gerne.
Gut, also dieses Spiel bringt mir jetzt, also weil ich das letzte Mal vor ungefähr 300 Jahren gespielt habe, da kann ich, das fühlt sich für mich ganz normal an, aber ich kann es nicht überhaupt nicht beurteilen. Also du gewinnst schon mal damit.
Ich gewinne schon mal, das ist schon mal gut. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, hätte ich viel besser gewonnen, hätte ich auf dem Gerät gespielt?
Ja, probier's aus.
Ich muss sagen, das fühlt sich schon einiges knackiger an.
Ja?
Ja, ja, das ist wirklich...
Ja, aber das würdest du auch sagen, das ist besser.
Ich würde sagen, dass das nicht nur besser ist, sondern schon auch definitiv besser. Ich glaube, ich hatte ein bisschen weniger Leben beim anderen, deswegen ist das, glaube ich, ein Zeichen dafür.
Ja. Wir haben unsere Antwort jetzt eingeloggt. Das ist der FPGA, der Mister. Und
okay, es macht anscheinend echt einen Unterschied, auch wenn es sehr subtil ist, weil sonst hätten nicht beide richtig gelegen. Also es muss wohl schon spürbar sein. Und wisst ihr, ich glaube, so richtig spürbar wäre das erst, also wo du sofort sagen könntest, ist, wenn du jetzt, keine Ahnung, 2-3 Monate oder dann musst du ja nehmen, ein paar Tage hiermit gespielt hast und dann schiebt dir einer so ein Ding unter. Dann wirst du wahrscheinlich sofort sagen, Moment, irgendwas ist heute laggy und stimmt nicht richtig.
Das ist der Raspi. Also ich bin mir nicht so sicher, aber Pascal ist sich total sicher. Und wenn das jetzt nicht der FPGA ist, dann fällt das Video aus. Dann weiß ich nicht, warum wir dieses Video machen. Okay.
Ta 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 ta, jetzt machen wir den großen Reveal. Ja. Also hier hinten nämlich extra alles versteckt. Hier haben wir den Mr. FPGA. Der läuft auf dem, habt ihr richtig erkannt. Und hier ist der Raspi 4. Mit direkt habt ihr es schon echt gut beschrieben. Es ist verzögerungsfrei und das kommt super direkt rüber. Und bei dem Raspi 4 muss man schon sagen, ich habe da auch so ein paar Spezialoptionen noch aktiviert. Run Ahead heißt eine
Option. Ach, das ist aktiviert?
Ja, ja, genau, das habe ich extra aktiviert.
Das wäre mein Joker, den ich jetzt eigentlich aus der Tasche ziehen wollte, dass ich sage, ja, okay, aber Raspis und schnellere Rechner haben ja dieses Run Ahead Feature.
Mir ist es immer so Mühe aufgefallen, dass es da noch so ein Ticken direkter ist halt. Und aber hier ohne Run Ahead Funktion war es vielleicht auch nochmal ein Mühe verzögerter. Aber es waren jetzt keine weltengroßen Unterschiede. Aber man muss schon sagen, Software-Emulation ist heutzutage wirklich schon sehr, sehr gut halt, ne, und die Hardware-Emulation.
Ja, gerade für den Super Nintendo, das dürfte ja eines der meist emulierten Konsolen überhaupt sein.
Von dem FPGA und von dem Mister-Projekt, das setzt nochmal eine Schippe oben drauf und wie gesagt, die absoluten Profis, die schwören da halt drauf, ne, und wir haben es jetzt im Test ja auch gesehen, ja, das ist halt einfach super direkt, ne.
Bin leider jetzt ein bisschen sauer, weil ich immer gedacht habe, ach, Raspi 4, geil, kann ich alle alten Spiele noch spielen. Jetzt muss ich die ganze Zeit dran denken, wenn ich mit dem Raspi spiele, ah, es könnte noch besser sein, wenn ich mir so einen blöden Mister kaufe.
Das ist die psychologische Komponente.
Ja.
Dafür hast du es auf dem Raspberry Pi sicherlich 1000-mal komfortabler, weil da halt ein richtiges Linux drunter läuft oder nachdem, worauf man das Ganze laufen lässt. Du hast mehr Emulatoren zur Auswahl, wahrscheinlich auch generell mehr Features.
So, das nervt mich jetzt.
Genau, zum Beispiel beim Neo Geo Metal Slug. Und da sind die Slowdowns auf dem Original Neo Geo, also das Spiel überfordert die Hardware ein bisschen und die Slowdowns sind genau an den exakt identischen Stellen beim Mister wie bei der Original-Hardware und auch bei den ganzen Arcade-Automaten und so. Also das ist schon wirklich eine fast 100%ige Reproduktion. Ne? Ah. Du hast in diesem FPGA hast du quasi 110.000 logische Einheiten, die du programmieren kannst. Und es gibt fast 40 Spiele.
Das sieht ein bisschen rudimentär zusammengesteckt aus, das Ding, oder? Also ich gehe davon aus, dass man das nicht selbst bauen muss, sondern dass man das so geliefert bekommt. Aber irgendwie sieht es ein bisschen zusammengebastelt aus.
10.000 logische Einheiten.
Guck mal. Ne, hier hast du so ein komisches Modul drauf. Was ist denn das denn für eine Batterie? Wahrscheinlich. Ne, das sieht aus, als kommt da eine Batterie rein. Das hier ist eventuell Speicher. Keine Ahnung. Das da ist ein Netzwerkanschluss vermutlich. Oder USB. Ich erkenne. Nee, das ist USB. Das ist Netzwerk.
Die du programmieren kannst. Und es gibt fast 40 Spielkonsolen, die jetzt schon abgebildet sind. Also SNES,
doch so viel.
NES, Mega Drive, Neo Geo und so weiter. Dann gibt es fast 60 Heimcomputer. Ja, du kannst auch schon 486er heutzutage emulieren. Also
aber ich denke, so Sachen wie. Also ich könnte mir vorstellen, beim Super Nintendo ist da spätestens Schluss. Ich kann mir nicht vorstellen, dass beispielsweise die PlayStation oder der N64 da drauf läuft. Das ist wahrscheinlich dann doch ein bisschen zu komplex für das Ding.
Ich habe jetzt Day of the Tentacle da nochmal durchgespielt, das war sehr cool.
Okay, cool. Dennis, lass uns doch mal einmal das Mister-Menü angucken.
Hier hast du die verschiedenen Cores, die sind sortiert nach Arcade, Computer, Konsole. Und wenn du hier reingehst, findest du dann hier vom Atari 2600 über den Game Boy. Was auch ganz cool ist, die haben zum Beispiel Game Boy Advance 2 Player. Also das ist wie, als würdest du dich mit einem Linkkabel verbinden, aber mit einem Splitscreen kannst du Game Boy miteinander spielen.
Es gibt Leute, die haben damals Pokémon getauscht über Linkkabel.
Super Nintendo natürlich, Super Game Boy, also es ist vieles dabei. Aktuell ist Ende der Fahnenstange PlayStation 1. Die ist quasi, der Core ist so groß, dass er den FPGA komplett...
Ach, PS1 geht doch, das hätte ich nicht gedacht.
Vollmacht. Jetzt ist aber noch ein deutscher Entwickler, der heißt FPGA zum Spaß. Der sitzt gerade
geiler Name.
Am N64-Core. Und der ist guter Dinge, dass er das noch hinkriegt, aber das würde dann das Ende der Fahnenstange sein. Dann ist der FPGA einfach ausgelastet.
Ne? Und Dreamcast,
PS2. Da ist nichts
dran zu Dreamcast auf gar keinen Fall. Also mich wundert es schon, dass PS1 und N64 überhaupt möglich ist. Oder ein N64 noch nicht, aber dass PS1 jetzt schon möglich ist. Hier, da hinten haben sie die klassische RZ-Karre rumstehen. Wisst ihr, was mich bei diesen Dingern immer richtig nervt? Dass du die nicht richtig vorwärts nicht richtig vorwärts steuern kannst. Weil die haben nur hinten Räder, die steuerbar sind und vorne nicht. Und manchmal musst du halt auch vorwärts fahren, anstatt rückwärts. Ich mochte diese Wegen nie. Ich fand die immer richtig, richtig eklig. Zumal das auch alles runterrutscht. Wenn du hier, wir haben teilweise, der Felix und ich, wir haben hier schon auf solchen Kisten, das ist, ja, es mag ein Skill-Issue sein, ja, aber wir haben schon hier auf diesen Kisten 30.000 Euro pro Load Balancer, also so Load Balancer Appliance drauf rumgefahren. 4-5 Stück aufeinander. Also wir sind da quasi mit 150.000 Euro über die Straße gelaufen. Und der Gehweg war schepp und auf der einen Seite sind die Dinger immer fast runtergerutscht. Also ich weiß nicht, warum die uns mit so einer Schrottkarre hier, mit so einem Schrottwagen, so teure Kisten haben rumfahren lassen in Frankfurt. Aber gut, anscheinend nicht verkehrt, weil es ist nie was kaputt gegangen. Das Einzige, was ich hier mitbekommen habe, wo Server runtergefallen sind, war mal ein DL380 von HP. Der ist doch HP, nicht Dell. HP. Und der ist nicht einfach runtergefallen. Der ist runtergefallen und ist einem auf den Fuß gefallen. Und er war erstmal 2 Wochen dann außer Gefecht. Aber wenn ihr so ein... Das Ding wiegt ja bestimmt voll bestückt mit Festplatten. Wiegt ja bestimmt 30 Kilo oder so. Die Dinger sind ja schwer as fuck. Und wenn dir das auch so aus Tragehöhe auf den Fuß fällt, du hast natürlich keine Sicherheitsschuhe an und sowas. Das haut schon einiges kaputt im Fuß.
Nee, auf keinen Fall. Also das sind ja.
Also mein Traum ist ja immer noch, was ich irgendwann mal gerne ausprobieren will, ist, wie schnell ein Blade Center werden kann bei vollem Lüfterbetrieb, wenn du es auf ordentlich gelagerte Rollen stellst. Ich gebe zu, ist schwierig zu nachzubauen, aber diese Lüfter haben schon ordentlich Power.
Ja, dann schon auch die, sag ich mal, die großen 32-Bit-Konsolen, die kriegst du in diesem FPGA nicht mehr abgebildet halt, ne?
Kannst du mir nochmal sagen, wie teuer ist denn das jetzt?
Also wenn du wirklich nur ein Basic-Paket von dem Mister nimmst, da kriegst du im Endeffekt nur das FPGA-Board. Da hast du alle Schnittstellen dran, HDMI, Netzwerk, MicroSD.
Ach, es gibt sogar ein HDMI-Output, okay. Ich hätte gedacht, die haben auch eher so einen Klassiker noch, so S-Video oder sowas. Und ums Upscalen musst du dich dann selbst kümmern.
Karte und ein USB-Anschluss.
Aber ist anscheinend nicht so.
Dann holst du dir noch einen USB-Hub, damit du überhaupt Controller anschließen kannst. Und das FPGA-Board kostet 220 Euro ungefähr halt. Ne? Du brauchst noch ein Netzteil. Also du kommst auf jeden Fall unter 300 Euro in der Minimalausstattung weg. Wenn du ein bisschen mehr Komfort haben willst, sprich mehr USB-Schnittstellen, wenn du einen optischen Tonausgang brauchst, wenn du einen VGA-analogen Bildausgang brauchst, brauchst du noch Zusatzboards, genau, ein Gehäuse. Vollausstattung zusammengebaut, ja, da bist du dann schon so 600 Euro los.
Hier. Ordentlich.
Dann geh doch mal in Super.
Für 600 Euro kannst du dir einen richtig schnellen Mini-PC kaufen schon. Aber gut, der ist dann halt nicht so exakt, wenn man alte Konsolen spielen will, wie das Ding. Dafür hast du halt viel mehr Möglichkeiten.
Nintendo rein.
Jetzt liegt da den Core, dass er jetzt quasi dem FPGA sagt, du bist jetzt ein Super Nintendo. Und dann kann man die Spiele hier auswählen. Also das Menü ist, man sieht es schwarz-weiß, ne? Es ist absolut schlicht bis hässlich, aber zum Auswählen von Spielen reicht es aus. Ne?
Es gibt ja zum Beispiel in der Retro-Art-Community gibt es sowas wie Retro-Achievements, dass man so für alte Spiele Achievements bekommt. Ist das ja, da auch ein...
Ich habe mir in einem Mini-PC was gebastelt, ja. Ich habe auch so Dinge wie Retro-Achievements und sowas da drin, ja. Aber das ist dann halt nicht so exakt und detailgetreu wie der Mister, wenn es um Super Nintendo und sowas geht. Also wenn man da Wert drauf legt, dass es exakt so ist wie auf der Original-Hardware alles, so wenig wie möglich Lag, das ist vielleicht echt noch eine Überlegung wert.
eingebaut?
Das kenne ich. Nee, das gibt's da nicht.
Also was kann ich jetzt noch zusätzlich machen, was ich mit der normalen Konsole nicht machen könnte?
Also du könntest jetzt hier quasi noch ein paar Videofilter dazuschalten als Beispiel. Also man kann Scanline-Filter aktivieren. Das simuliert dann diesen zeilenartigen Bildaufbau von diesen alten Röhrenfernseher. Mhm. Da gibt es zum Beispiel auch Core-Specific welche. Die sind dann auf das NES ausgelegt. Zum Beispiel Super Nintendo Scanlines. Zack.
Sieht aus wie auf dem Röhrenfernseher jetzt.
Und wenn ich das jetzt anmache, dann sieht man gleich, dass hier dieser typische Effekt von einem Röhrenmonitor dann abgebildet wird. Da haben die sich richtig Mühe gegeben, das sieht super authentisch aus. Kannst auch ein Fünffach-Scaling machen, nennt sich das. Also dann skaliert er die alte Auflösung von 320x216, 1080p hoch, Full HD. Dann hast du quasi eine pixelperfekte Skalierung.
Ich würde aber jetzt aus dem Gefühl sagen, dass das mehr aussieht wie ein Röhrenfernseher, weil da, also da baut er jetzt hier noch Scanlines ein. Da ist halt noch so eine...
Ein bisschen mehr, ne?
Sieht noch ein bisschen echter aus. Sozusagen.
Du kannst auch einen WLAN-Dongle an den Mister hängen, dann bist du im Internet und dann kannst du dir über...
Ach, ich dachte, es hat einen RJ45-Stecker hinten gehabt.
Update-Skripte, ganz simpel dann die neuen Cores holen oder neue Videofilter oder so, das ist alles mehr oder weniger automatisiert.
Ich benutze, ehrlich gesagt, auf dem Raspi benutze ich halt wirklich auch so Funktionen wie Save Games, also dass ich abspeichere, obwohl es die Funktionen im Spiel eigentlich nicht gibt, und zurückspulen. Das hat ja sogar...
Die haben doch auf dem Mister sicherlich noch eine normale CPU drauf, wo irgendein Mini-Linux oder so läuft. Allein schon für das On-Screen-Menü und für Update-Funktionalität und sowas.
Genau. Was ist, das hat der Mister wahrscheinlich auch nicht, nee. Ne?
Also der Mister ist, sagen wir mal, so auf Authentizität.
Ja, so Sachen wie Save-Games sind schon enorm praktisch, wenn man alte Games spielt. Wenn ich mir überlege, damals musstest du noch zu irgendeinem Speicherpunkt rennen. So was weiß ich, die Mutter kommt rein und sagt, hier, oh, wir müssen jetzt unbedingt los. Dann musst du erstmal zurück ins nächste Dorf speichern und sowas. Ja. Da, ne, das war damals halt doof. Und das ist heute im Prinzip immer noch doof. So Sachen wie Safe Games sind einfach praktisch.
Drin, ne, dass das Erlebnis genauso wie früher ist. Und das ist in dem Bereich natürlich ein riesen Nachteil. Ne? Weil klar, wenn du jetzt immer mal
wieder Super Nintendo spielst,
genau an der Stelle, wo früher das Super Nintendo speichern konnte, auf der Batterie im Spielmodul, kannst du auch speichern. Aber es gibt nur eine Handvoll Cores, die diese Save States bieten. Also, dass du zu jedem Zeitpunkt speichern kannst. Der NES-Core kann das, der PlayStation 1-Core kann das. Und die Cores, die das nicht können, die werden es wahrscheinlich auch niemals können, weil das extrem aufwendig ist. Also im Grunde muss der Core von Grund auf mit Safe State im Hinterkopf entwickelt werden, weil sonst ist es so komplex, dass du es nicht hinkriegst. Und Rückspulfunktionen gab es früher im Kinderzimmer nicht und gibt es bei Mister dann auch nicht. Ne? Kleiner Nachteil, aber du kannst zum Beispiel Cheats aktivieren. Die fast für jedes Spiel findest du Cheats halt. Aber dann kannst du dich unbesiegbar machen oder du machst dir 99 Leben bei Mario oder was ich. Ne? Ja.
Und hier habe ich halt, ich meine, das ist halt schon ein großer Unterschied. Ne? Also wenn ich hier jetzt in das Menü reingehe, dann habe ich einen Packshot zu jedem Spiel, ich habe ein Video zu jedem Spiel.
Was, punkto Optik schlägt der Raspi das natürlich um Welten.
Ja.
Ne?
Ja, mein Fazit. Der große Vorteil ist einfach nahezu verzögerungsfrei. Und den Unterschied merkt sogar ich, der absolut kein Pro-Gamer ist. Aber wenn man natürlich so Spiele spielt wie Pokémon, dann muss man sich so ein Ding nicht anschaffen, dann bringt das nichts. Ansonsten hat der Mister gegenüber so einem Raspi halt viele Nachteile. Deutlich teurer, ab 300 Euro bis 600 Euro.
Na gut, Raspberry Pis sind halt auch leider unsinnig teuer. Wobei ich habe gehört, Chatge, dass es mittlerweile angeblich mit dem Lieferengpass nicht mehr ganz so schlimm ist. Wir müssen gleich mal gucken.
Viele Cores haben keine Safe Games. Er hat keine Retro Achievements. Das Menü deutlich hässlicher und deutlich fummeliger als beim Raspi. Der Raspi 4 zum Vergleich hat Vorteile. Günstig, super flexibel, kann zum Beispiel auch Dreamcast emulieren. Das kann das FPGA-System nicht. Man kann zurückspulen, man hat Safe Games. Super. Der Nachteil ist allerdings, man hat einen leichten Lag, vielleicht 5 Frames oder so, den hat man bei dem FPGA-System nicht. Also, wenn man jetzt mal so eine Empfehlung aussprechen soll, geht nicht, ist eine total individuelle Sache. Das heißt, wenn es euch darum geht, absolut das Originalsystem nachzubilden und euch wirklich 2 Frames latent...
Woher, hat jemand eine Idee, woher der Lag kommt beim Emulieren? Ich persönlich vermute ja über den USB-Input, oder? Nicht von der Emulation selbst. Also ich gehe einfach mal davon aus, dass eine alte Konsole direkt den Input pollen konnte, jeden Frame. Was ein Emulator, was auf einem aktuellen Betriebssystem läuft, halt nicht machen kann. Also daher vermute ich mal, dass es daher kommt. Warum? Wissen tue ich es nicht, ehrlich gesagt. Aber du hast halt keinen direkten Zugriff auf irgendwelche Controller-States und sowas von einem Emulator. Weil das eben weil das aktuelle Betriebssysteme halt einfach nicht erlauben. Ja, also ich denke mal, da kommt das her. Nicht, nee, das liegt nicht am Emulator selbst. Der Emulator kann schlicht und ergreifend halt einfach nicht jeden Frame den Input abfragen. Und dann muss, sobald der Input da ist, kann er da auch gesagt werden, okay, wie muss ich das Game jetzt verhalten? Und dementsprechend, dann ergibt das auch Sinn mit diesem Ahead of Time, was die eben erzählt haben. Die rechnen einfach Frames im Voraus für wenn der Spieler jetzt gedrückt hätte. Und dann können sie quasi direkt da drauf springen, sobald der Input vorliegt. Ja. Also ich gehe davon aus, dass es eben an modernen Betriebssystemen und ja, den nicht möglichen direkten Zugriff auf Controller-Inputs zusammenhängt. Nicht, dass es liegt nicht direkt am Emulator selbst, weil es emulieren würde.
Für Frames oder so, den hat man bei dem
App. Rate ich jetzt mal, habe mich damit nicht weiter beschäftigt.
Ja, System nicht. Also, wenn man jetzt mal so eine Empfehlung aussprechen soll, geht nicht, ist eine total individuelle Sache. Das heißt, wenn es euch darum geht, absolut das Originalsystem nachzubilden und euch wirklich 2 Frames Latenz auffallen und ihr solche Spiele spielt, bei denen das auch eine Rolle spielt, dann solltet ihr euch den Mister etwas genauer angucken. Bei allen anderen, denen es um Komfort geht und solche Geschichten. Und
die dann nehmt kein Raspberry Pi, sondern nehmt einen Mini-PC, wenn ihr ein bisschen mehr Kohle ausgeben wollt.
Mit diesen 2 Frames leben können, dann seid ihr mit einem Raspi 4 oder einem alten gebraucht Thin Client seid ihr besser bedient.
Oder einem ordentlich modernen Mini-PC, weil da kannst du auch so Sachen wie Wii Upscaled spielen.
Ja, wie seht ihr das? Seid ihr da empfindlich, was Latenz angeht? Merkt ihr das? Dann schreibt es gerne in die Kommentare und natürlich abonnieren. Tschüss.
See you. Ja, so sieht's aus. Jetzt wissen wir Bescheid. Und jetzt gucken wir uns das Video von Fireship an. Weil irgendjemand vorhin gemeint hat, hier guck mal HTMX. Da gibt's auch ein Video von Fireship. Lass uns das mal schnell zu Gemüte führen. Geht auch nur 2 Minuten 26.
HTMX, a UI library for the web that can replace your JavaScript framework with.
Okay, ein neues JavaScript framework, das hat die Welt gebraucht. Yeah!
HTMX, a UI library for the web that can replace your JavaScript framework with the simplicity of HTML. Plain HTML is more capable than you think. Every time you click on a link or submit a form, it automatically sends an HTTP request to the server and renders the response in the UI. It's so easy, but why stop there? HTMX embraces an architectural constraint known as hypermedia as the engine of application state. By adding new attributes.
Was?
Architectural constraint known as hypermedia
Alles klar.
Application state by adding new attributes to HTML that can handle the complex requirements of modern UIs. It gives you the ability to make a request to the server from any element by providing an attribute with an HTTP verb and the URL endpoint on the server.
Aber Moment, das ist quasi Server-Side Rendering in Kombination mit kleinen Dings, wie, was bin ich da sehend überhaupt? Der rendert das dann auf dem Server, schickt es zurück und dann wird's replaced. Aber warum sollte ich das nicht mit Client-Side JavaScript machen? Ist das nicht sinniger? Vor allem, wie müsste ich die Serverseite aufbauen, dass es funktioniert? Man weiß es nicht. Wir werden es gleich sehen.
It'll take the response from the server and replace this element asynchronously, or it can specify a target to replace a different element on the page. It can also customize the event on which it's triggered, along with modifiers like delay and throttle, to control the way the request is sent. It keeps track of the loading state so you can show a spinner, applies CSS transitions for animation, and builds on the HTML validation API to validate forms. It even has a client-side router called Boost that can make any traditional web application feel like a faster single-page application. And it also includes extensions for more advanced features like WebSockets and integrations with other HTML frameworks like Alpine. To install it, simply import HTMX in a script tag from the head of an HTML document. You just put the hyper back into hypertext. Now all you need is a server in your favorite programming language that returns HTML text as a response. Now we can use the hxget attribute to make a request to this endpoint along with hxswap.
Das ist Fireship, ja. Ach so, jetzt habe ich das kapiert. Der ruft einfach die gleiche Seite nochmal ab und tauscht dann nur das aus, was sich geändert hat auf dem Element oder wie. Und das ist schneller? Ja gut, du musst die Seite nicht reloaden. Ja, okay, verstehe ich. Okay, es, ja, leuchtet ein. Wirkt zwar ein bisschen oldschool in Zeiten von Client-Side-JavaScript, das umfangreicher ist als die Serverseite, aber wenn du noch ein bisschen was Älteres hast, was du fit machen willst, vielleicht, was sich ein bisschen schneller anfühlen soll, ist das doch gut. Wobei ich, was ich halt nicht verstehe, ist, warum man komplett, wenn man eine neue Anwendung baut, es damit machen sollte.
Opt to replace this element with the HTML in the response. When swapping, though, we don't only have the option to replace the outer HTML, but we could also append or prepend the response to the existing UI. Or the HX target attribute allows us to move the UI to a completely different element. It finds that element with a CSS selector, but has additional syntax like next and closest, allowing you to easily find the proper element without a bunch of custom IDs. We might also use HTMX indicator to show a loading spinner and write a CSS transition animation for the incoming element. Behind the scenes, HTMX has an extensive event system that you can tap into by listening to custom events with JavaScript. And if you want...
What? Ja, dann kann ich doch einfach Client-Side JavaScript verwenden, oder? Dann brauche ich doch HTMX nicht.
Want to run your own client-side JavaScript, the HX on attribute allows you to bind a JavaScript function.
Den Sinn habe ich noch nicht, die Sinnhaftigkeit habe ich noch nicht so ganz verstanden.
To any element. And that's all it takes to build a highly polished full-stack HTML application on the information superhighway. This has been HTMX in 100 seconds.
Alles klar. Do you love Max it or do you hate it?
Let me know in the comments. Thanks for watching and I will see you in the next one.
Okay, warum ich das jetzt verwenden sollte, habe ich trotzdem noch nicht kapiert. Habt ihr das gecheckt? Chat? Ach so, wenn JavaScript kacke ist. Ich kann kein Deutsch, ich bin Englisch. No worries, I'm English expert. And yes, this was a Fireship video. JavaScript nutzen ohne JavaScript nutzen müssen. Ja, anscheinend. Anscheinend, ja. Ich verstehe es auch nicht genau, was man damit machen soll. Was auch immer. Jetzt wissen wir Bescheid, was HTMX ist. Eine Sache, wo ich jetzt aktuell nicht wüsste, wozu ich sie brauche und auch nicht ganz sicher bin, welche Probleme sie löst. Aber wenn man sie mal braucht, dann ist sie da, okay? Ja, nee, so genau habe ich es jetzt auch nicht gecheckt, warum man das braucht. Man weiß es nicht. Alter, ich will kein Chat-GPT-Video gucken. YouTube, please. Beschleunigte Entwicklung? Ja, aber ja, eigentlich nicht, oder? Weil wenn du was Neues anfängst, dann kannst du auch einfach Svelte, React, Vue oder sonst was benutzen und dann hast du noch mehr Möglichkeiten. Da kannst du es wirklich auch clientseitig machen, ohne jedes Mal die neue Seite zu pollen. Also ich hätte jetzt gesagt, das ist eher was, um etwas ältere Anwendungen zu beschleunigen. Richtig gecheckt habe ich es nicht. Welchen Bluetooth-Adapter könnt ihr empfehlen, wenn ich ein Xiaomi Blinks-Thermometer mit dem... Moment. Welche ist denn das? Das da! Tja, exzellent. Also, das Erste, was du mit dem Ding machen solltest, ist Custom-Firmware drauf flashen. Hast du das Teil hier? Genau das? Das habe ich nämlich auch ein paar von. Die will ich erst kaufen. Also, es reicht jeder x-beliebige Bluetooth-Adapter. Ich glaube... Ich überlege gerade, wie ich den Empfang mache. Ah, ich mache den Empfang mit einem ESP32, der bei mir im Bad hängt. Aber das ist nicht schlimm, weil es gibt ja mittlerweile Bluetooth-Proxies für Home Assistant. Du kannst, also entweder machst du einen Bluetooth-Adapter, also einen Bluetooth-Adapter brauchst du auf jeden Fall an deinem Home Assistant dran. Aber wenn die Reichweite nicht reicht, kannst du ESP32, kannst du Bluetooth-Proxys benutzen. Warning. Ja, also da kannst du ESP32 zum Verlängern von Bluetooth-Verbindungen benutzen, wenn es nicht reicht. Es ist egal. Du kannst dir irgendeinen Bluetooth-Adapter kaufen. Du solltest aber unbedingt Custom-Firmware installieren auf den Dingern. Es gibt ein paar Forks hiervon. Ihm hatte ich mal ein paar Thermometer geschickt zum Basteln und Ausprobieren. Aber es gibt noch ein paar Forks davon. Ja. Musst du dir mal angucken. Es ist sehr sinnvoll, Custom-Firmware drauf zu installieren in dem Fall. Und es ist auch sehr einfach. Du kannst das direkt über einen Browser machen von einem Rechner, der Bluetooth hat. Also am besten von deiner Windows-Kiste aus. Unter Linux im Raspberry Pi gibt es Probleme mit dem Bluetooth-Stack im Browser. Es gibt so eine Flash-Seite hier, da gehst du hin. So. Und dann kannst du hier Bluetooth scannen über den Browser und flashen. Der Vorteil ist, du kannst dann jede Menge Sachen einstellen an diesen Thermometern. Zum Beispiel, in welchem Intervall die Sensoren abfragen und in welchem Intervall die Daten rausschicken. Weil das normale Thermometer fragt alle paar Sekunden ab und verschickt, glaube ich, sogar auch alle 2 Sekunden den neuen Stand. Alle 2 Sekunden verbraucht halt extrem viel Batterie. Ich habe es hochgestellt, dass er nur alle 15 Minuten verschickt. Und ich habe das erste, Moment, ich guck mal nach, Leute. Ich sage euch, wann ich das erste gekauft habe. Und das ist jetzt fast leer. Das ist jetzt bei 4%. Hier, 5. April 2021 habe ich das erste gekauft. Das hält noch ein bisschen. Sagen wir mal, das hält weit über 2 Jahre, so eine kleine Batterie da drinne. Und die hält aber auch nur so lang, weil ich es eben hochgedreht habe auf 15 Minuten. Also alle 15, ich warte jetzt mal, bis die wirklich leer geht, ja. Also ich denke mal, dass es durchaus zwar, oder je nachdem, wenn du es noch ein bisschen besser tunst, meine Firmware, die ich drauf geflasht habe, war auch nicht die allerneueste im Vergleich zu dem, was es heute gibt. Vielleicht gibt es ja noch ein paar Optimierungen. Also 2 bis 2,5 Jahre, eher 2,5 Jahre hält die Batterie, wenn du das angepasst hast. Und dann lohnt sich das. Ich finde, in Originalausführung lohnt sich's gar nicht so sehr. Dann brauchst du alle 3/4 Jahr eine neue Batterie. Das ist kacke. Da musst du dann fast 2-mal im Jahr durchs Haus rennen. Aber 2,5 Jahre, sagen wir mal, knapp 2,5 Jahre, ist schon nice. Ich muss mal gucken, Leute, ob wir es schaffen, ob wir heute Abend noch ein bisschen flashen im Stream. Weil ich muss heute eigentlich noch ein paar Sachen machen. Und theoretisch sogar noch ein Video aufnehmen, falls wir das heute hinbekommen. Ihr erinnert euch noch daran, dass ich letztens ein bisschen was erzählt habe, so was ich hier an komischen Aktionen von europäischen E-Sport-Organisationen die letzten Jahre über immer mitbekommen habe. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, da doch mal öffentlich ein Video zuzumachen. Also mit einem, der es aus erster Hand berichten kann. Aber wahrscheinlich werden wir keine Namen sagen. Aber bloß, was da für eine Scheiße abläuft. Ich meine, ich mache zwar jetzt relativ wenig noch E-Sport-Gaming-bezogenen Content, aber ich gucke halt selbst schon lange. Und es gibt ein paar Sachen, da muss man einfach öffentlich mal was zu sagen, dass gerade auch neue Spieler wissen, auf was sie sich da für einen Shit einlassen. AliExpress liefert nicht nach Österreich. Du musst mal gucken, AliExpress hat ja 1000 verschiedene Shops. Es gibt ja nicht AliExpress als Shop. AliExpress ist ja eher ein Marketplace. Pater O'Healy, danke für den Sub. AliExpress ist ja eher ein Marketplace. Du musst einfach mal gucken, ob es andere Anbieter gibt, die nach Österreich liefern. Ja, das lohnt sich übrigens auch tatsächlich nur, wenn man die besonders günstig bei AliExpress kaufen kann. Ich hatte ja auch mal so ein 10er-Pack bestellt bei AliExpress für ein Apfel und ein Ei pro Thermostat. Dann lohnt sich das. Ja. Oh. Leute, heute gibt es, ratet mal, was es zu essen gibt heute. Reis, nein, kein Reis. Auch nicht. Suppe. Leute, entweder chebaitet ihr mich jetzt oder ihr wisst es wirklich nicht. Nudeln mit Lachs? Nein, auch nicht. es gibt Spaghetti mit Tomatensauce. Weil die von gestern noch übrig ist. Aber ich habe gedacht, ich chebaite euch mal, weil die meisten ja immer der Meinung sind, ich futter nur noch Nudeln und Lachs. T-Dili, dankeschön für den Sub. Schnitzel. Oh, Schnitzel, ich habe letztens mega nice was gefuttert. Und zwar, passt mal auf. Mal schauen. Leute, wir tricksen Twitter jetzt aus. Wir machen jetzt Twitter-Gebate. Kann man Twitter-Image-Links aufmachen? Ha, das funktioniert. Chebaitet Twitter. Chebaitet.
You got chebaitet. You got chebaitet. You got chebaitet.
Genau, also letztens mega nice gefuttert. Ab und zu, paar Mal im Jahr kann man sich sowas gönnen, auch wenn Essen gehen extrem teuer geworden ist. Ja, Lamm. Rind und Schwein, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig aus dem Dings sehe. Und Porras Bratkartoffel, hat mega geschmeckt, aber ist teuer geworden. Richtig teuer. Ich würde gerne Temperaturen auf meinem Balkon messen, Batterie und Bluetooth, könnt ihr mir da was empfehlen? Ja, nämlich genau das, was Teddy vor 5 Minuten im Stream gepostet hat, das Ding. Aber nur, wenn du ein bisschen basteln möchtest. Wenn du nicht basteln möchtest, gibt es andere Varianten. Wenn du basteln möchtest, finde ich das preis-leistungsmäßig mit Abstand das Beste. Basteln heißt, du kaufst dir die Dinger am besten bei AliExpress, weil bei AliExpress kriegst du die für unter 9 Euro das Stück, zumindest. Gab es das mal? Gucken wir mal kurz. AliExpress. Wie nennen das die Amis eigentlich? AliExpress oder... Thermometer. Ja, die Dinger. Okay, es ist ein bisschen teurer geworden. Hier gibt es auch eins für 1,28 Euro, aber das ist AliExpress Chebait. Das willst du haben. 7,68 Euro. Sehr schön. Ja, da kaufst du dir gleich einen 10er-Pack. 10er-Pack. Hier. 10er-Pack, 39 Euro durch... Alter, durch 10, das muss man... Three-Head, Alter. 39 durch 10, was könnte das wohl sein? So. Aber das ist halt enorm billig dann. Guck mal, kannst das Komma hier einfach verschieben. Das ist enorm billig, das Stück. Ja. Für den Außenbereich, nee, für den Außenbereich ist es nicht gut, aber... Willst du den Außenbereich wirklich im Regen oder ist es unter einem Dach? Solange es unter einem Dach hängt, ist es vollkommen in Ordnung. Nee, mach ich nicht. Auf dem Balkon, da ist doch ein Dach drüber. Das ist gar kein Ding. Das hängst du einfach an die Wand über. Wenn du es natürlich ins Freie hängen willst, wo wirklich direkter Wassereinstrahlung, Regeneinstrahlung, Sonneneinstrahlung und alles Hagel und so drauf... Dann ist das nichts. Aber wenn du es auf dem Balkon hängst, da ist es ja meistens unterm Dach. Dann ist es vollkommen in Ordnung. Ja, du musst es aber flashen mit Custom Firmware. Und das Intervall, wie das die Daten sendet, etwas runterstellen. Dann kommst du auf knapp 2,5 Jahre mit so einer Mini-Batterie. Das ist das günstigste und beste Thermometer, also Luftfeuchtigkeiten-Thermometer, in der Kombination, was ich mir denken kann. Es hält ewig mit einer Knopfzellenbatterie und es ist billig as fuck. Und du brauchst halt irgendeinen Stick, irgendeinen Bluetooth-Stick zum Empfangen. Name kurz hier, da kannst du AliExpress, da. Diese Dinger. Musst halt gucken, dass du irgendwie eins der findest, wo es billiger ist, ne? Und das ist das, was ich meinte mit AliExpress. Das gibt halt verschiedenste. Gucken wir mal. Österreich. Austria. Sprache österreichisch. Gibt's nicht. Wie Deutsch? Wollt ihr mich veräppeln? Das ist doch kein Deutsch. Ja. Die liefern nicht nach Österreich. Gucken wir mal die an. Die liefern auch nicht nach Österreich. Warum liefern die alle nicht nach Österreich? Was ist das? Was ist da los? Warum liefern die nicht nach Österreich? Rom noch schneller machen. Quatsch, hab genug RAM. Wir müssen nichts noch schneller machen. So. Kein Versand nach Österreich, kein Versand nach Österreich, kein Versand... Was ist denn da los? Warum schicken die alle nicht nach Österreich? Was haben die da wieder... Was machen die Österreicher dann wieder für komische Dinger? Warum verschickt AliExpress nicht nach Österreich? Hä? Okay. Alles klar. Wusste ich gar nicht. Hängt alles beim Zoll? Ja, aber das ist doch innerhalb der EU wird das doch verschickt. AliExpress schickt doch erst nach Spanien oder Niederlande oder Frankreich oder so. Und von dort dann weiter. Also es hängt auch nicht im Zoll. Ich habe noch nicht einmal was im Zoll hängen gehabt von AliExpress. Weil das alles innerhalb der EU ist. Aber gut, vielleicht machen die Ösis da irgendwelche komischen Dinger. Weiß ich nicht. Wenn was nicht ankommt bei AliExpress, machst du bei AliExpress direkt einen Problemlösungsfall auf und du hast instant ist übertrieben, du hast ratzfatz dein Geld wieder. Also ich muss sagen, ich habe mit AliExpress echt nur gute Erfahrungen gemacht. Die haben noch nicht mal drauf gewartet, bis der Hersteller das überhaupt, also die haben den Hersteller sich nicht mal rausreden lassen. Ich habe 2 Tage nicht geantwortet, also gingen sie davon aus, ich war nicht zufrieden, habe Geld zurückbekommen. Da war vor ein paar Monaten mal was, okay. Ja. Was ist der Unterschied zwischen Flashen und Installieren? Ah, das ist jetzt ein bisschen so eine esoterische Frage. Aber ich würde sagen, Flashen heißt halt, du tauschst die Firmware auf einem Flash-Speicher-Chip aus, von der das Gerät bootet und installieren ist. Du hast ein Betriebssystem, was läuft und installierst halt quasi, du tauschst nicht das Betriebssystem und alles komplett aus. Sondern du installierst halt was zusätzlich, was du dann ausführen kannst. Ja, ist ein bisschen so sozusagen philosophische Frage, wie man das untereinander abgrenzt. Aber mit Flashen ist eigentlich immer gemeint, man tauscht eben die Software, die auf einem Flash-Speicher von irgendeinem Controller ist, aus gegen was Eigenes. Man könnte auch sagen, ich installiere das da drauf. Aber... Mit Flashen weiß jeder, was gemeint ist. Das Milfra-Zeug getestet? Nee, das ist aber angekommen. Ich habe es schon auseinandergebaut und festgestellt, da ist ein ESP8266 noch drin. OTA-Flashen scheinen nicht richtig zu funktionieren. Vielleicht habe ich es auch einfach nicht oft genug ausprobiert. Aber ich habe Debug-Pins, das heißt, wir sollten es von Hand flashen können. Solange ich nicht GPIO0 auf Ground legen muss... dass es flashbar wird, weil das ist sehr, sehr klein alles. Also wenn ich Zeit habe, probiere ich es heute aus. Heute Abend können wir es zusammen ausprobieren. Ich bin mir nicht sicher, ob das hinhaut. Ja. Sieht's aus. Hogu! Ja, ist es auch. Ich mag MongoDB überhaupt nicht. Haben wir MongoDB-Fans hier, Leute? MongoDB war ultra gehypt, aber es ist die letzten Jahre, oder schon einige Jahre jetzt, nicht einfach nur die letzten Jahre, bestimmt die letzten 5 Jahre über schon, recht still um MongoDB geworden. Ich glaube, das wird benutzt immer noch und es ist halt angekommen mittlerweile. Aber so diesen Hauch des das Beste ever hat es nicht mehr. Also wenn du mich fragst, welche Datenbank ich verwenden würde, standardmäßig, dann ist es nicht MongoDB. Wenn mich jemand fragen würde, Max, wir wissen noch nicht so genau, was wir machen wollen, hundertprozentig, und wie wir das aufbauen, welche Datenbank würdest du empfehlen, dann würde ich sagen, immer Postgres. Ja. Weil mit Postgres kannst du nahezu alles machen, was du machen willst. Auch Time-Series-Datenbank, auch Key-Value-Stores. Aber halt in manchen Spezialfällen nicht so performant, wie das jetzt in einer speziellen optimierten Datenbank dafür wäre, ja. Also mal angenommen, du willst wirklich alles schemalos, reine String-Key-Value-Geschichte oder so speichern, kannst du das in Postgres machen, auch relativ gut, gibt's ja mittlerweile Extensions für, dass das richtig gut funktioniert, aber ein Ticken besser dürftest du performance-technisch wahrscheinlich dann immer noch mit MongoDB oder, ja, den 1000 anderen NoSQL-Dingern sein. Aber wenn du flexibel sein willst, würde ich einfach immer Postgres verwenden. Postgres ist einfach mega POC. Du kannst in Postgres, zum Beispiel, nur mal so zum Vergleich, ja. Du kannst in Postgres ganz klassische relationales Datenbankgedöns machen. Ganz normales SQL oder SQL, wie es manche Leute nennen. Die ich jetzt einmal weird champen muss. Also kannst du in Postgres ganz normale SQL-Abfragen machen, so wie man das kann. So wie man das kennt und so wie man das vielleicht auch kann. Und ganz alles klassisch in Postgres. Dann kannst du in Postgres Fulltext-Search machen, ohne dass du zusätzliche Sachen wie Elasticsearch oder so ein Gedöns machen musst, ja. Direkt eingebaut. Was übrigens SQLite sogar auch kann. Wenn auch nicht so gut. Du kannst Fulltext-Search machen. Du kannst einen Fulltext-Search-Index aufbauen in Postgres. Du kannst zusätzlich zu diesem Fulltext-Search in Postgres auch noch, das nennt sich Trigram-Search machen. Da muss man jetzt nicht wissen, was es ist, aber man kann mit Trigram-Search Substrings suchen. Das geht ja mit reiner Fulltext-Search nicht. Reine Fulltext-Search geht auf komplette Wörter, die durch bestimmte Trennzeichen, meistens Leerzeichen, Kommas und so, getrennt sind. Trigram-Search indiziert das Ganze quasi immer in Dreier-Buchstaben-Blöcken. Das heißt, du kannst Substring-Search machen, was extrem POC ist, wenn du so Autocomplete-Felder machen willst. Ja, also wenn du sowas hier bauen willst, hier, so Autocomplete-Felder, dann ist das einfach mega nice und super schnell. Da kommst du mit Fulltext-Search nicht sonderlich weit. Das kannst du in Postgres machen. Du kannst in Postgres Time-Series-Datenbank hier, Postgres Time-Scale-Extension, kannst du in Postgres machen. Und du kannst auch noch so Sachen machen wie, ah ne, das ist jetzt nur für .NET, Transactional Event Store, und du kannst dann auch in Postgres auch noch relativ gut Postgres Key Value Store machen. Gibt es extra Sachen für. Und Postgres hat sogar eingebauten JSON Support. Da kannst du sogar JSON Objekte queryen in Postgres. Guck, kannst du solche Abfragen machen. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht auch andere Datenbanken können, aber ich bin mir relativ sicher, dass die Kombination aus diesen ganzen Sachen relativ einzigartig für Postgres ist. Beziehungsweise auch in der Verbreitung, Support will ich es jetzt nicht nennen, aber durch die Verbreitung halt auch dem Know-how. Ja, also das ist schon ziemlich einzigartig. EGIT. Ich habe keine Ahnung von SQL. Ich habe das jetzt so erzählt, als bin ich der Wahnsinns-Datenbank-Checker oder so, aber das stimmt nicht. Ich hab keine Ahnung von Datenbank und SQL. Das ist tatsächlich einer der Punkte in der IT, wo ich von Anfang an immer sagen muss, wenn es darum geht, habe ich keinen Plan. Ich kenne mich recht breit in vielen Gebieten aus und ich habe natürlich auch so meine Spezialgeschichten, aber Datenbanken ist echt nichts davon. Datenbank habe ich keine Ahnung. Habe ich bis jetzt immer einen großen Bogen drum gemacht und habe ich auch ehrlich gesagt nicht vor mich da. Ich meine, ich kann mich mit einer Postgres-Datenbank verbinden und da irgendwie Drop-Database machen, ja, das kriege ich hin. Aber SQL-Abfragen schreiben von Hand kriege ich nicht gescheit gebacken und sonstige Datenbank-Sachen kriege ich auch nicht gebacken. Also, das ist wirklich nicht mein Fachgebiet. Aber wie gesagt, man muss ja auch nicht alles können. So. Was können wir uns denn noch so angucken? I made a 32-Bit Computer inside Terraria. Okay, jetzt geht's los. Jetzt wird's High IQ, Leute. Hat der Wublors schon die InfluxDB Cloud-Geschichte? Nee, was ist damit? News checken. InfluxDB Cloud. Konnte man hier nicht mal auf News klicken? Bin ich jetzt verwirrt? Hä? Leute, gab es da nicht immer einen News-Button normalerweise unter bei Google? Was ist denn das hier jetzt? Das ist neu. So ein Shit, Alter. Was ist das hier? Was haben sie sich da, was haben sie sich da wieder ausgedacht? Was Influx Data, was meinst du? Die sind nicht einfach zu dir. Ja, da habe ich auch keinen Plan von. Ich weiß, was es ist, aber ich habe keine Ahnung davon. Was meinst du mit der InfluxDB Cloud Geschichte? Was da gewesen ist? Ah, mich juckt's am Bein, Alter. Da hat mich irgendeine Mücke gestochen. Die haben ein paar Regionen gelöscht. Anscheinend waren da nicht alle informiert und dann waren die Daten weg. Ja, ich denke, man geht gerade in die Cloud, weil die Cloud-Anbieter das doch alles immer besser wissen und besser können, als man das selbst hier könnte. Das ist eines der Argumente, die ich für Cloud immer höre. Aber im Prinzip stimmt das natürlich schon. Ja. Also was Microsoft, Google und Amazon da an Ressourcen und Know-how in ihre Cloud-Plattform stecken, das kannst du nicht einfach mal so replizieren alleine mit einem 4-5 Mann-Team und so. Das ist schon was dran, dass sie das in der Regel doch besser wissen, wie man das betreibt. Was aber nicht automatisch heißt, dass es für alles die beste Idee ist, das dahin zu packen. All data deleted, a warning for those using Influx Cloud DB. Wo läuft denn Influx? AWS oder hier geht's. Nee. Oder haben die selbst irgendwelche Rechenzentren? Europe West 1 klingt irgendwie sehr nach Google. Warum löschen die einfach random Regionen? Das ist ja Fail, Alter. Okay, die haben Regionen gelöscht, weil sie wahrscheinlich sich nicht mehr rentiert haben oder was auch immer. Und die haben den Leuten einfach nicht Bescheid gesagt, dass sie das jetzt löschen. Die haben die Nutzer benachrichtigt, aber sind manchmal nicht angekommen. Okay, vielleicht reden sie sich auch raus und haben nie welche verschickt. Aber ganz ehrlich, wenn ich Regionen lösche, sodass danach nicht irgendwie gesagt wird, okay, ihr müsst jetzt die Region ändern, vielleicht ist es latency-mäßig nicht okay, aber dann müsst ihr halt woanders migrieren. Einfach löschen. Das ist halt echt Fail, ja. Also das ist halt wirklich Fail. Und ein weiterer Grund für, warum man nicht immer blind Sachen in die Cloud migrieren sollte. Habe BWL studiert und arbeite seit 2 Jahren im IT-Controlling. Oh je, Monka S, Alter. Oder um nicht zu sagen. Aber gut, jeder, worauf er Bock hat, ne? Deshalb etwas IT-Luft geschnuppert und seit dem Anfang des Jahres versuche ich mich etwas mit dem Programmieren zu beschäftigen. Anfang Free Bootcamp, die Basics von. Die sind, glaube ich, ganz okay. Die haben doch auch einen YouTube-Channel, gell? Ne, bring ich das durcheinander? Nee, doch, genau, ja. Da sind manchmal ganz brauchbare Sachen dabei. Jetzt mache ich gerade CS50. Was ist ein CS50? Ist das dieses Harvard? Ja, ist es. Ich habe gerade nachgeguckt, ob man das braucht. Keine Ahnung. Wenn ich das durchziehe und abschließe, würde ich meine Situation dann evaluieren. Ah, man sieht, dass du BWL-Zeug gemacht hast im Vorfeld. Niemand anderes würde schreiben, ich würde meine Situation dann evaluieren. Und dann überlegen, eventuell danach in Teilzeit ein Bootcamp zu machen. Was hältst du davon, beziehungsweise kannst du ein Bootcamp? Nee, kann ich nicht. Weder pro noch contra, weil ich nie ein Bootcamp gemacht habe. Also, keine Ahnung. Chatke, was sagt ihr dazu? Also, ich bin der Meinung, man kann das auch alles daheim selbst lernen. Ohne Bootcamp. Vielleicht geht's mit einem Bootcamp schneller. Keine Ahnung. Mir persönlich würden andere Menschen im Bootcamp auf den Sack gehen. Das Beste, was ich mir immer vorstellen kann zum Programmieren lernen, ist, man hat vielleicht das ein oder andere Projekt, was man persönlich interessant findet, sucht sich die Programmiersprache und Technologie dazu aus und fängt an. Ja, im Prinzip sagt der Chat das, was ich auch gerade gesagt habe. Was für Bereiche interessieren dich denn? Sind es eher Frontend-Web-Interface-Sachen? Sind das eher serverseitige Backend-Geschichten? Ist es irgendwie Machine Learning? Ist es Microcontroller-Programmieren? Was sind denn so die Bereiche, die dir gefallen? Ja, vielleicht sind es auch Windows-Desktop-Anwendungen. Was sind die Bereiche, die dir gefallen? Und in dem Bereich würde ich mir tatsächlich die beste Technologie raussuchen und einfach anfangen. Und mach dir einen GitHub-Account. Wenn du ein bisschen was auf die Reihe bekommst und wenn du dich bewirbst, kannst du den mit verlinken. Das kommt immer gut an. Sogar bei mir, und ich bin nicht hauptberuflicher Softwareentwickler, kam das gut an, dass ich einen GitHub-Account habe. Wir haben sogar über manche Projekte gesprochen auf meinem GitHub-Account im Vorstellungsgespräch. Ja. Das ist übrigens auch der einzige Grund, warum ich meine Projekte ordentlich sortiert habe auf GitHub. Das wird nie wieder vorkommen, außer ich bewerbe mich mal wieder neu. Und damals war White People Happy Background noch nicht drin. Ja. Wir haben uns sogar hier drüber unterhalten, über Elektroautokram. Also das kann ich nur empfehlen. Ja, also erzähl mal, was die Bereiche sind, die dir gefallen. Da kann man vielleicht ein bisschen mehr zu sagen. Umfrage für was? Ans Trinken erinnern. Exzellent. Umfrage für was? Ob Bootcamps sich lohnen? Ach so, ja. Okay, das ist eine gute Idee, das können wir tatsächlich machen. Wie heißt denn das richtig? Lohnen sich? Wie nennt man sowas? Programmierbootcamps? Wie heißt denn sowas? Ich habe keine Ahnung, wie sich sowas nennt. Coding Bootcamps. Schreibt man Bootcamps zusammen oder auseinander? Zusammen. Okay. Ja. Was machen wir da für Antworten? Ja, nein, vielleicht. Kommt drauf an. Okay. Start. Chatke. Bist du überhaupt noch da? Wir hatten das gefragt. Demo Dimi. Achso. Ich habe natürlich zu Beginn etwas mit Python und JavaScript. Das ist eine gute Sache zum Anfang. Aber finde ich grundsätzlich auch interessant. Aber im FE sehe ich mich theoretisch. Was ist denn FE? Finance? Nee. Frontend Engineer. Frontend? Ah. Frontend sehe ich mich theoretisch nicht. Okay. Ja. Ja, dann würde ich sagen, es ist Zeit, sich mit .NET und C# zu beschäftigen, wo wir uns ja einig sind, dass das die beste Programmiersprache ist. Aber ich glaube, du musst erstmal den Bereich finden, der dir am meisten Bock macht und dir gefällt. Weil dann kannst du dir auch ein paar Projekte überlegen. Sei es, vielleicht hast du ja mega Bock auf Heimautomatisierung oder sowas, ja, und willst Home Assistant Plugins bauen in Python, kann ja auch sein. Oder vielleicht willst du irgendwelche Machine Learning Sachen machen, Microcontroller programmieren. Es gibt ja tausend Varianten, was du machen kannst. Also ich glaube, das Wichtigste ist jetzt erstmal rauszufinden, welcher Bereich dich eigentlich interessiert. Consulting. Es gibt kaum gescheite Consultants. Okay, der Chat ist der Meinung, es kommt drauf an. Ehrlich gesagt, als ich diese Option mit reingesetzt habe, war es mir klar, dass die gewinnt. Also die meisten sind der Meinung, dass Codecamps, es gibt kaum jemand, der meint, Codecamps sind Pog. Viele sagen, alles Blödsinn und kommt drauf an. Ja. Next. Okay, jetzt gucken wir uns mal an, how er einen 32-Bit-Computer inside Terraria gebaut hat. Ich würde sagen, dass das so ohne weiteres gar nicht möglich ist. Aber prüfe, wie könnte man das da auf Deutsch sagen? Prüfe mich falsch.
This is the single greatest achievement of my life to date. As Gutenberg with his press or Eiffel with his tower. I have brought forth my
Jetzt übertreibt das aber ein bisschen, ne?
Genius upon the world. But you shouldn't be impressed because I spent 600 hours and 5 months
making. Okay, er hat was gebaut in Terraria, wo man Pong drauf spielen kann.
A Pong clone. You should be impressed because it's running on a computer that is itself running inside of the game Terraria.
Dramatische Musik. Zum Glück alte Musik und jemand. What the fuck? Was bin ich hier sehend? Ist das überhaupt noch Terraria? Alter, jetzt aber gut hier. Der hat's aber schon übertrieben, oder? Mich wundert, dass das überhaupt läuft. Wahrscheinlich drückt er auf Start und das Game laggt erstmal oder freest erstmal für 30 Sekunden und dann macht's ein Pong-Update oder so. Und dann freest es wieder 30 Sekunden und dann macht's wieder ein Pong-Update. Achso, was benutzt er für den Window-Manager? Das Allerwichtigste? Ja, ihr habt recht, Chat. Ist das... Guck mal! Ein i3-Enjoyer! Okay, der hat was drauf, das sieht man gleich. i3-Enjoyer United hier. So muss das sein. Warum muss es überhaupt ein 32-Bit-Computer sein? Warum kannst du nicht einfach einen 8-Bit-Computer... Für Pong reicht das ja schon. Bestimmt Arch-User. Bestimmt Arch-User. Was hat er denn da oben? Ist das Polybar? Nee, was hat er denn da oben für eine... Was hat er denn da oben für eine Statusleiste? Chatke? Es könnte sogar die normale E3-Statusleiste sein. Gut. Let's go! Aber E3-Enjoyer, schon mal nice.
First off, some background. Terraria is a sandbox adventure game where you explore the world and fight bosses to progress. You can basically think of it as a 2D Minecraft clone, although for some reason people get very mad on Reddit if they ever say so. Inside the game, there's a mechanic called wiring, which lets you trigger certain tiles, such as opening doors or activating traps. When I say I've created a computer inside Terraria...
Okay. Nur mal, dass ich das richtig verstanden habe. Also, im Prinzip ist das eine Mechanik, die nicht dafür gedacht ist, um irgendwelche komplizierten Schaltungen in Terraria zu bauen. Es ist mehr oder weniger so eine Geschichte von, wir legen ein Kabel, damit wir uns nicht selbst in die Luft sprengen, wenn wir irgendwas kaputt machen. Okay, nice. Dementsprechend wird die Performance bzw. auch das Game explodieren, wenn du da irgendwie den halben Bildschirm voll mitbaust.
Such as opening doors or activating traps. When I say I've created a computer inside Terraria, what I mean is that I've completely simulated the inner workings of a regular computer. Aha. Except instead of electronics, I did it inside of a video game world. But let's start at the beginning.
Also quasi, wie er im Thumbnail geschrieben hat, Computer running a game, running a computer running inside a game oder sowas.
Around 5 months ago, I was playing Terraria for a few hours and I was getting a bit bored. So I decided to try out the wiring system on a whim. At the beginning, I knew pretty much nothing about it, but I quickly realized it's super powerful and you can do some really awesome things with it. Here's a simple example. Whenever you flip the switch, a signal is passed through the red wire that opens and closes the door.
It's Leute, Achtung, jetzt aufpassen, es wird five-headig. Also jetzt brauchen wir allen IQ, den wir haben, dass wir das checken können. High IQ only.
The same for turning on and off the candle. Each different color of wire acts independently, so if we cross the red and blue wire, they just ignore each other.
Es war eben was, wie viel Stunden der Ingame hat, stand da eben irgendwo, wo dann hier davor noch?
Nothing about it, but I quickly realized it's super powerful and you can do some really awesome things with it. Here's a simple example.
Hier oder? Nee. 600 Stunden? Hier meinst du?
Terraria is a sandbox adventure game where you explore the world and fight bosses to progress. You can basically think of it as a 2D Minecraft clone, although for some reason people get very mad on Reddit if you ever say so. Inside the game, there's a mechanic called wiring, which lets you trigger certain tiles, such as opening doors or activating traps. When I say I've created a computer inside Terraria, what I mean is that I've completely simulated the inner workings of a regular computer. Except, instead of electronics, I did it inside of a video game world. But let's start at the beginning. Around 5 months ago,
ich hab keine Ahnung, was das...
I was playing Terraria for a few hours, and I was...
Ach, hier! 8372 Stunden! Terraria Pro Gamer am Start. Puh. Okay, das ist, okay, warte. Das ist wirklich viel. Also der hat ziemlich genau ein Jahr durchgehend Terraria gespielt.
And I was getting a bit bored. So I decided to try out the wiring system on a whim. At the beginning I knew pretty much nothing about it, but I quickly realized it's super powerful and you can do some really awesome things with it. Here's a simple example. Whenever you flip the switch, a signal is passed through the red wire that opens and closes the
door. Das ist mal Dedication, hä?
It's the same for turning on and off the candle. Each different color of wire acts independently, so if we cross the red and blue wire, they just ignore each other. The most basic building block of how computers are implemented is the logic gate. These are tiny individual units that take in several inputs and emit an output based on some very simple logic. Computers are made by extensive combinations of these gates. Terraria has some traditional logic gates such as AND and OR, but for complicated and frustrating timing reasons, these are ridiculously hard to work with. Instead, for my computer, I exclusively use a different type of gate that looks like this. There are three parts in each of these gates: the input, the state, and the output. Whenever a switch is used to trigger the input, if the state is on, then the output emits a signal. Otherwise, nothing happens. For instance, you can see that the door only opens and closes if the state wire is on.
Also ist jetzt quasi ein AND, oder was? Nur wenn beide an sind, dann geht's auf.
In real-world circuits, when a circuit is on, it stays on. But in Terraria, everything is just sent in pulses. This means it behaves completely differently, and a lot of traditional circuits have to be redesigned in this new paradigm.
Nee. Hä? Dann habe ich's nicht gecheckt. Egal,
wir gucken
einfach weiter.
We're just getting started, but that's it. The entirety of the in-game CPU exclusively uses these gates in various different convoluted configurations, and absolutely nothing else. The complexity comes from the different ways that these logic gates can interact with each other. To give you an idea of how we can make interesting mechanisms from these seemingly simple building blocks, imagine chaining two of these gates together. When the input triggers, it checks the first state. If that's activated, then it triggers the next gate, which checks the other state. Finally, if both were on, then the second gate emits a signal and the door opens. If you think about it, we've just created the world's least secure combination lock. All we have to do is change the direction of the switches and hide the gates from the user. And now, only a single combination will allow entrances. The length of the code can be extended by just chaining together more of these. Back to when I was trying these gates for the first time, as I was playing around with them, I started getting really excited. Just by tinkering around with these things, I was able to get many basic, real-world circuits working that are in every computer, like adders and multiplexers. Making an actual computer with them was the obvious next step, but that's a massive jump in complexity from what I had. So I decided to spend the next 2 weeks putting in an unhealthy amount of hours making a prototype. This culminated in a fun.
Ich weiß nicht mal, was ich da sehe. Aber umso weiter man raussieht, rauszoomt, umso mehr sieht das tatsächlich ein bisschen wie so ein Shot von einer CPU aus.
Functional, albeit simple, prototype computer. Here you can see it calculating the Fibonacci numbers. The A register shows the current value in the sequence and B holds the next, both in binary. I've displayed the decimal versions below.
Naja gut, wenn das funktioniert, dann würde ich sagen, als nächstes braucht er einen GCC dafür, dann kann er Linux kompilieren dafür, dann kann er Java drauflaufen lassen und dann Minecraft. Dann hättest du Minecraft auf Java-Basis in einem Linux auf einem Computer in Terraria. Auf geht's!
Both in binary. I've displayed the decimal.
Oder zumindest Doom. Genau, Doom geht ja überall drauf.
Versions below. To understand how it works, let's talk a bit about.
Ich meine, Doom geht auf Tintenstrahldruckern.
How computers work on the inside.
Und angeblich sogar auf Schwangerschaftstests. Was aber dann Fake war.
Computers, at least in high-level functionality, are surprisingly simple. Imagine a computer as a combination of a button, a huge list of instructions, a calculator, and some scratch paper. Every time the button is pressed, the current instruction in the list is fed into the calculator.
Ey, der hat sich mega Mühe bei dem Video auch gegeben, gell?
Then the result is written onto the scratch paper in case it might be used again later. The next time the button is pressed.
Und warum hat er einen riesen Taschenrechner?
The next instruction is executed. At a very high level, this is all that computers do. Here we see that the computer just loops endlessly.
The instruction pointer.
That's quite simple, but even programs as complicated as the app or browser that you're watching this video on are composed of millions of simple instructions just like this. Of course, computer engineers have fancy names for all of these. Instead of a button that you have to manually press to execute the next instruction, computers have extremely
Warum
fast
hast du keinen? Ich brauche einen großen Taschenrechner selten. Ich habe einen Taschenrechner, aber so einen 2 Meter großen Taschenrechner brauche ich selten. Okay, halben Meter großen Taschenrechner.
Automatically press the button up to billions of times a second. The list of instructions is the program you're executing.
War da nicht eben noch Plot? Nee, das war eindeutig gefärbte Haare, die der hatte, oder? Das ist bestimmt das Gleiche. Finde ich geil, dass dem Chat als einziges auffällt, dass der Typ eine andere Haarfarbe hat.
Calculator is called the Arithmetic Logic Unit, or ALU. The scratch paper corresponds to registers, which are like temporary buckets
Kek
you can
Alu.
Store numbers in between calculations. Finally, all the data being passed between these components has been written here in a human-readable form. But because computers can only interpret ones and zeros, everything is represented in some kind of binary format. How exactly each of these instructions is encoded in ones and zeros is called the instruction set. There's one other component to add to this module. To actually organize the flow of data between each of these modules, something called the control unit is in charge of telling each of the other components what to do and when. It's kind of analogous to me, interfacing all these components together in the demonstration. This all seems pretty abstract, but you can see exactly this
obviously.
Out in my prototype. There's enough memory for 32 instructions, each 8 bits long. There's an ALU, which executes arithmetic instructions, such as addition, and it reads and writes to a pair of registers labeled A and B. Most other stuff is the control unit. Of course, it's not obvious how breaking it down this way actually helps anything. All we've done is take one hard problem and converted it into 5 other also hard problems. It feels like trying to cure yourself of syphilis by infecting yourself with malaria. It seems crazy, like we're getting nowhere, but it actually somehow works. A lot of computer science is basically that, though. Breaking hard problems into more manageable chunks.
Das stimmt.
Unlike the open-ended task of building a computer, each of these units have very well-defined inputs and outputs. For example, to make a circuit that adds 2 numbers, we know the exact rules that govern addition, and we just have to get clever in how we hook up the gates to match these rules, just like how we did for the combination lock earlier. This is a compact circuit to add 2 1-bit numbers.
Obviously.
There were a lot of problems.
Cringe, wer das nicht erkennt, dass das einfach 2 Nummern zusammenzählt. Das ist eigentlich total offensichtlich.
Is a compact circuit to add 2 1-bit numbers. There were a lot of problems with this first prototype, as expected. Remember how I mentioned that only this specific kind of logic gate should be used? Making this prototype was where I realized why the other ones don't work, but not before some extensive cranial agitation on my part for a few days. The instruction set I used was custom-made and very limited. I was literally adding new operation codes on a spreadsheet when I implemented
them. Nee, Google Docs.
For my full-scale computer, I wanted to implement a real-world instruction set. I don't have time to go into exactly what this means, but it's a massive difference that enables most of what I've done here. But it involves far more work ensuring complete compliance to a strict standard. Finally, performance-wise, my prototype was pathetic. My target for the full computer was 100 kilobytes of memory and far faster running speeds. At this point, I had a plan for the full-scale project, now I just needed to implement it. Building the full computer took a long time. Like, a really long time. There are mods and editors that enable some copy and paste functionality, but any kind of circuitry that isn't exactly copied has to be redone by hand.
Way too dang.
All in all, it took around 3 months of active development. And along the way, I learned a huge amount about digital logic and CPU design. Surprisingly, spending 3 months playing Terraria has improved my career prospects. After all that, though, I had finally done it. I had designed and built a complete computer, from scratch, in Terraria. To give you a sense of scale, here's the prototype I talked about earlier. Here's how big it is when compared to the real size of the final version. Looking back at projects like this in hindsight always gives the sense that things just work perfectly on the first try, but they really, really don't. I wanted to give you a small taste of the pain I experienced debugging this behemoth, so let's look at this circuit, for example. You can see the problem, right? No? Well, you can...
Okay, Chat. Wo ist das Problem? Rechts oben ist das Problem.
Can at least tell the difference between the right.
Was? Okay, das ist eine rhetorische Frage, weil er will, dass wir das nicht erkennen, aber vielleicht erkennen wir es ja. Okay, das ist incorrect. Da steht er hier, steht er davor. Vielleicht ist das Problem ja hier irgendwo. Korrekt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung.
Right and wrong version, right? Still no? Okay, fine. Let's zoom in a bit. I'm sure now you can see the difference, right? I'll even...
Ich sehe da keinen Unterschied. Die Farbe von den grünen Kabeln ist anders. Hä? Hier ist grün und grün sind ein bisschen anders. Aber das ist da auch so. Okay, ich habe keine Ahnung. Er wird es uns jetzt ja gleich zeigen.
Let me give you a few seconds. The problem turned out to be that this green wire was the wrong shade of green, which meant that the
whole... What? Ich erkenne das nicht mal, wenn ich weiß, wo es ist. Oh, tatsächlich, guck mal. Grün, helleres Grün, dunkleres Grün. Ja, aber ernsthaft, also... Obviously, ja. Okay, das ist wirklich fies.
Problem turned out to be that this green wire was the wrong shade of green, which meant that the whole thing worked unpredictably. And I didn't even know where in the world it was. It's like trying to find a needle in a haystack, except that the needle is hay-shaped in amber rather than the golden yellow that the hay is.
Cringe, wer das nicht sieht.
Here's the antagonist in our story, though. Leg. Imagine you spent months building this monstrous creation, and you
accidentally
turn it on, and then... Well, that's what would happen if you tried to run it. It turns out, for reasons unbeknownst to me, Terraria, an indie game from over a decade ago, is not particularly well optimized for massive wiring projects.
Das dachte ich mir.
It's actually really intuitive.
Das habe ich fast schon vermutet. Weil die Dinger sind nicht für sowas gedacht. Und dementsprechend auch nicht für sowas also, das dachte ich mir. Dass das quasi erstmal 30 Sekunden hängt, dann ein FPS quasi produziert in Pong und dann...
Why it's so slow. When the switch is pressed, just as before, the door should open. Every time the switch is pressed, the game one by one looks at each wire along the way, checks each of its neighbors, and if it has any, tries to go down those as well.
Da hast du was zu tun.
It repeats this process all the way through the entire length of the wire. This wire is pretty short, but when your computer is the size of a world, going back and forth across thousands of tiles many times can grind the game engine to a halt. However, if the game just instead remembered every time that this switch corresponded to this door without manually checking each wire in between, the game could run at much more reasonable speeds. There are many other, more complicated optimizations you can also do. All of this logic is set by the developer.
Krass, Mann! Die Leute haben das ja schon komplett wieder auseinandergenommen und analysiert.
...developers of Terraria inside the game, though, so there's nothing we can do about it. A Terraria computer is just not realistically possible. Or is it?
Naja, irgendwie muss es ja gehen. Alter, warum haben die alle so krasse Setups? Ich komme mir schon mit zwei Bildschirmen vor wie der übelste Hackerman. Die haben immer alle einen Bildschirm oben, noch einen Hochkant-Bildschirm. Und eine Sache, die mich auch immer verwirrt, ist, dass die oftmals Tastaturen ohne Numblock haben, manchmal sogar auch ohne Pfeiltasten. Klar, ich gette das schon, man braucht das nicht unbedingt, das nimmt weniger Platz weg. Aber ich mag den Numblock zum Tippen tatsächlich. Numblock ist Pog.
My solution to this problem was just to take it head on and re-implement the game's wiring system. My mod, called Wirehead, takes over and overrides the entire wiring system in Terraria with its own custom version.
Okay, der hat nicht nur den Computer gebaut, der hat auch mal kurz noch einen Terraria-Mod gebaut, dass es überhaupt möglich ist, einen Computer in Terraria zu bauen. Könnte auch sagen, es ist gecheatet. Ja, schon. Aber wenn es anderweitig nicht geht.
While keeping the in-game logic identical. The game plays exactly the same, but it is way, way faster. For reference, when running without the accelerator mod, the computer runs at around 0.1 instructions per second. When using the mod, I get around 5000 instructions per second.
Okay.
To give you an idea,
also quasi 5 kHz.
How much faster this is? That's like the difference in speed between a 95-year-old absolutely booking their way across the street and a supersonic Concorde airliner. That's not a metaphorical comparison either. The ratio between their speeds is literally how much my mod speeds up the game. But that's not all. If you order now, I'll throw in, absolutely free, an extensive and extremely over-engineered software toolchain supporting...
Es gibt einen Minecraft-Mod, wo man Minecraft in Minecraft spielen kann. Ja, aber das ist wirklich gecheatet, weil... das VirtualBox laufen lässt unter der Haube und eigentlich nur die Grafikausgabe in Minecraft dann irgendwie reinmappt. Das ist wirklich gecheatet. Das hier nicht, das nicht so wirklich. Also, er benutzt ja immer noch die Ingame-Sachen, nur halt besser implementiert für diesen Use Case.
Development in Computer Area. I've written Wirehead to enable programmatic control
What?
Of the entire.
Rust, Leute, endlich, da sind sie wieder. Blazingly fast. Das ist der. Rust ist der Grund, warum das funktioniert. Blazingly fast written in Rust. Ich verstehe nicht genau, was ich dort sehend bin. GitHub Actions baut Zeug, dann ein Binary File. Das TXT-File wird eingelesen. Er hat es wenigstens auch schon mal in einer gescheiten Programmiersprache gemacht.
Arbitrary world. So you can use it to write arbitrary binary programs into the computer's memory. I've also written a high-level and easy-to-use Rust application driver, set up the official RISC-V instruction set compliance test to run in-game, and even published a Docker image with continuous integration to automatically run regression tests whenever the world has changed.
Der sucht bestimmt einen neuen Job. Das ist nice Projekt, kann man sich dann gut mit bewerben. Das ist schon cool, aber es ist auch ein schönes Beispiel für, wie sehr solche Dinger, wenn man so verbissen sich mit sowas beschäftigt, wie sehr solche Dinge ausarten können in Komplexität.
There's a ton of cool stuff here. But I won't get into it in this video, as I think more people are interested in the Terraria part of the Terraria computer. So just know that there's a lot of work in the background to keep things running smoothly. Mm. Enough wait, let's take a look at what's possible with this thing. I already showed Pong, so let's start there. What's cool about Pong is that it runs in real time and takes user input. When I recorded this, I was in-game, controlling the left paddle as it moved. Movement of your Terraria character is converted into wiring signals, and then...
Ich meine, das ist schon cool, oder?
Interpreted as up or down, which is why my character is jerking around like that. It's unbelievably satisfying.
Das ist schon nice, dass das funktioniert.
It's fine to play a video game live in a general purpose computer you made inside another video game. Another program I've written for my computer is Conway's Game of Life. The Game of Life is a set of extremely simple rules that produce fascinating patterns when applied repeatedly to a grid of cells that are either alive or dead. Here you can see it running in-game. Unfortunately, because it's quite computationally expensive, it doesn't run very fast. Even after I optimized the program for speed quite a bit, this recording is sped up by 240 times. I've saved the best for last. So far, everything I've showed has been pretty simple 2D programs. But what if you could venture into the third dimension? Amazingly, even on a CPU as resource limited as this, you can. Note that this isn't.
Na, wird doch Zeit für den GCC und Java und Linux und Minecraft da drinne.
Just playing back a pre-recorded pixel video. It's actually rendering a full 3D world from the perspective of a certain XYZ coordinate and displaying it on the screen. As with the Game of Life, it's...
Ich meine, es ist schon fast Doom, ja?
...currently too slow to run in real time, since it takes 45 seconds just to render a single thing.
Ah, okay. Moment, das ist nicht mal ein FPS. Das ist, ja, keine Ahnung, was das ist, aber 45 Sekunden für ein FPS.
I can't take full credit here though. A friend of mine wrote this super efficient program and all I did was optimize it for this computer. While not quite a simple Doom clone yet, we're far closer to it than I was expecting to be at the beginning of the project.
Krass. Aber trotzdem heftig. Also, was das möglich ist?
A simple version of Terraria running inside the game Terraria is definitely something I want to do, and I'm pretty close. It might take a bit more work in the accelerator, but that's the obvious next milestone. Everything I've done so far is open source and available on public GitHub repositories.
Ich hätte eigentlich gedacht, er muss Minecraft inside Terraria laufen lassen.
If you're curious about this project, take a look and check them out. The Rust interface to write programs is quite easy to use if you have even a bit of software experience. It's a lot like writing a simpler Arduino program, and I'd be thrilled to see some more programs for it.
Mega nice.
If you've made it this far, thank you for watching. Please like, subscribe, comment and, I don't know, start my GitHub.
Okay.
If you're interested in the detail...
Ich starre sein GitHub. Ah, ich bin nicht eingeloggt. Ich starre trotzdem sein GitHub. Ach, ich bin auch nicht eingeloggt. Shit. Ich kann sein GitHub nicht starren. Ja. Aber ich würde es starren, wenn ich könnte. Mache ich nach dem Stream. Das hat er verdient. Ah, ist krasser Scheiß, Alter. Was? Boah, die Leute, Flipmaus, hat er noch mehr dazu? Nö. Echt komplett gestörtes Zeug. Wahnsinn. Fivehead. Die Leute sind ja auch extrem. Also, Fivehead reicht ja dafür schon gar nicht mehr aus. Ultra High IQ. Ja, Google hat auch Zip-Domains reinvented. Leute, ich habe Hunger wie Sau. Also, wir machen Folgendes heute. Ich gehe jetzt was essen und dann ist die Frage, ob ich das hinkriege noch. Also, wenn ich die Aufnahme hinbekommen habe und die anderen Sachen, dann machen wir heute Abend vielleicht noch Bastelstream. Ansonsten machen wir das irgendwann unter der Woche. Muss ich mal gucken. Aber vielleicht klappt das heute Abend noch. Was wird gebastelt? Wir versuchen die 9-Euro-Steckdose zu flashen. Und gucken, ob das mit Zigbee und dem Thermostat geht und solche Geschichten. Aber erstmal gucken wir, dass wir die Steckdose geflasht kriegen. Die hat einen ESP8266 drauf, also prinzipiell sollte das möglich sein. Okay, Chatke, wir sehen uns. Macht's gut, bis dann. See you.